Wie wird man Fußballprofi? Diese Frage werden wir heute für euch klären. Denn der Traum vieler Kinder und Jugendlicher ist es, Fußballprofi zu werden. Wahlweise träumen hier allerdings auch die Eltern für ihre Kinder. Denn der Beruf des Fußballprofis ist finanziell äußerst attraktiv. In der dritten Liga liegt das durchschnittliche Einkommen bereits bei ca. 10.000 Euro pro Monat und mit steigender Klasse ist dann am Ende eigentlich nur noch der Himmel die Grenze. Außerdem winkt eine Menge Ruhm, was dem Ego schmeichelt. Doch so begehrt dieser Beruf auch ist, so hart ist das Aussieben auf dem Weg nach oben. Im gesamten DFB, Deutsche Fußballbund, sind ungefähr 8 Millionen Mitglieder angemeldet und die drei Profiligen in Deutschland, die bieten aber nur Platz für ungefähr 1.600 Profispieler, was nicht 1% entspricht, nicht 0,1% aller DFB-Mitglieder, sondern 0,02% aller DFB-Mitglieder. Um zu erfahren, wie man es schafft, zu diesen 0,02% zu gehören, habe ich mir jemanden eingeladen, der schon jede Menge Spieler dieser kleinen Elite ausgebildet und trainiert hat. Klaus Pabst. Klaus ist Gründer und geschäftsführender Trainer der ersten Jugendfußballschule Köln seit dem 1. April 1996. Er ist Diplom-Sportlehrer, DFB-A-Lizenztrainer, Fußballfachredakteur, Lehrbeauftragter an der Sporthochschule Köln, Auslandsreferent in China, Indien, Japan, Peru sowie den USA und er hat eben zahlreiche ehemalige und aktuelle Fußballprofis als Jugendtrainer begleitet. Außerdem ist Klaus nach eigenen Angaben der weltweit größte Bayern-Fan. So, jetzt habe ich 50% der Zuhörer verloren. Wer dranbleibt, Respekt. Hier gibt es heute guten Content. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Peters Podcast. Ich wünsche dir mit dieser Folge nicht nur gute Unterhaltung, sondern dass du im Anschluss ein gutes Bild davon hast, was es bedeutet, wenn man Fußballprofi werden möchte. Hallo Klaus, ich danke dir, dass du bei mir im Podcast bist.
Ja Peter, hallo, vielen Dank für die Einladung und für die netten Worte. Ich fühle mich geschmeichelt. Vielleicht aber schon mal einmal so ein bisschen die Hoffnungen der Zuhörer, ja, ich hoffe jetzt nicht zu enttäuschen. Wenn ich sagen könnte, wie man Fußballprofi wird, würde ich nicht mehr hier sitzen. Dann hätte ich mein Häuschen in Kalifornien an der Küste, würde die Füße hochlegen, dann hätte ich ein paar hochgebracht und das Thema wäre durch. Ich kann vielleicht ein paar Tipps geben, was helfen kann, aber den Weg dahin, den werde ich heute nicht verraten, weil ich es einfach nicht weiß und weil es den auch nicht gibt.
Okay, ja. Ich habe selber die Erfahrung bei euch gemacht. Mein ältester Sohn, der war 1,5 Jahre bei euch und da haben wir eigentlich auch persönlich einen ganz guten Einblick bekommen, was es bedeutet, ja, wenn man Fußball nicht mehr nur als Hobby betreibt, sondern wenn man es wirklich ernst meint. Und ihr meint es ernst, ne? Euer Ziel ist ja im Prinzip die Ausbildung für den Ligabetrieb, wie man so sagt, ne?
Ja, also hier in der Jugendfußballschule Köln sagen wir eigentlich, wir wollen Spieler ausbilden, die auf ihrem Niveau den Unterschied ausmachen können. So, das heißt, auch wenn wir irgendwann Spieler haben, da bin ich genauso stolz auf die Jungs, wenn die in der Bezirksliga spielen, ich sehe die da kicken und sie sind da eben über dem Durchschnitt in dieser Liga und machen dort den Unterschied aus. Also wenn wir es wirklich schaffen, die Jungs dauerhaft dem Fußball erhalten zu, dass die dauerhaft dem Fußball erhalten bleiben, dann haben wir unser Ziel erreicht. Das muss nicht immer die höchste Weihe sein. Klar, es ist toll, wenn du in Leverkusen ein Spiel schaust und dann spielt der Florian Wirtz gegen den Jan-Aurel Bissek, wenn Leverkusen gegen Inter Mailand spielt und du schaust ein Champions-League-Spiel und du hast beide Jungs irgendwo mal mitbetreut. Das ist natürlich dann schon richtig klasse. Aber ich freue mich genauso, wenn ich bei Borussia Hohenlinden Spiel gucke und da ist ein Junge, der jahrelang bei uns war und eben dort eine richtig gute Rolle spielt und der dem Fußball auch erhalten bleibt. Und darüber hinaus, eigentlich alle Jungs, die lange bei uns waren, haben ihr Leben irgendwo im Griff, haben was aus ihrem Leben gemacht und sagen immer, klar, wir haben bei euch Fußball gelernt, aber wir haben darüber hinaus fürs Leben jede Menge mitgenommen. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil der Fußball ist eine Schule fürs Leben.
Spannender Punkt, da werden wir gleich mal ein bisschen noch drauf schauen, was ihr den Menschen, den Spielern sonst noch alles so mit auf den Weg gebt. Der erste Teil dieses Podcasts, da werden wir mal so ein bisschen das Drumherum beleuchten. Was bedeutet es nämlich eben psychologisch und auch familiär, wenn der Weg des Fußballprofis oder eben des ambitionierten Fußballspielers beschritten wird? Und im zweiten Teil kommen wir dann mal ganz konkret dazu, wie der Weg bei euch an der ersten Jugendfußballschule Köln aussieht. Wahlweise werdet ihr auch immer Taxofit genannt, kannst ja gleich mal erklären, warum das so ist. Gucken wir jetzt aber erst einmal auf die Gründung. Wie bist du im Jahr 1996 darauf gekommen, diese erste Jugendfußballschule Köln zu gründen? Es gibt auch den FC, es gibt hier dann noch Fortuna, Viktoria. Was hat dich da motiviert, in Köln eine Fußballschule zu gründen vor fast 30 Jahren?
Ja, also vielleicht müssen wir so anfangen. Du hast ja gerade gesagt, ich bin der selbsternannte größte Bayern-Fan der Welt. Das hat natürlich auch seine Gründe. Ich bin in München aufgewachsen. Ich komme aus München. Und damit habe ich natürlich Glück gehabt. Bin ich in der Sonne geboren und konnte Bayern-Fan werden. Und habe mich dann irgendwann entschlossen, ich habe gesagt, München kenne ich jetzt alles. Ich will irgendwie was anderes machen. Ich will weg aus München. Und Sport war immer mein Steckenpferd. Und ich habe gesagt, Deutsche Sporthochschule Köln ist nun mal im Sport führend. Ich möchte dort studieren. So, damit bin ich hier hingekommen, habe hier mein Diplomstudium im Sport gemacht. Und wie das so ist, wenn du dich für so ein Studium entscheidest, sagt dir natürlich jeder, ja, studierst du Arbeitslosigkeit. Damit wollte ich mich nicht abfinden und hatte das große Ziel, Sportjournalist zu werden. Habe ich dann auch, ich habe ja ein Volontariat gemacht, habe auch in dem Bereich ein bisschen gearbeitet, aber habe da auch gemerkt, so richtig das ist es nicht, was du machen willst. Eigentlich gehörst du auf den Platz, du willst unterrichten, du willst Menschen was mitgeben. Das ist so mehr deine Leidenschaft. Und dann kam ich durch meine Diplomarbeit an der Deutschen Sporthochschule Köln. Da habe ich ein Vermittlungskonzept für das Sportspiel Fußball geschrieben und habe mir da ganz viele Trainings angeschaut, von Vereinen, von Verbänden. Da gab es ein Coca-Cola-Stützpunkt-Training. Dann gab es den Marcel Raducanu, der hatte die erste Fußballschule in Deutschland in Dortmund aufgemacht und mich da hingefahren, habe mir das angeguckt, fand ich klasse, was die da gemacht haben. Und dann kam so die Idee, dass ich sage, sowas kannst du ja auch machen. Ich war damals Jugendtrainer beim 1. FC Köln im E- und F-Jugendbereich und habe mir gesagt, ja, das wäre doch eine Idee, dass du einfach ein Fußballtraining professionell anbietest. Und dass vielleicht die Kinder nicht das Fußballtraining so erfahren müssen, wie du es selber früher erfahren hast. Also bei uns lief das so, 10 Runden rechts rum, 10 Runden links rum. Dann stand der Trainer am Strafraum, hat uns die Bälle aufgelegt und dann durften wir noch, wenn wir Glück hatten, spielen. Wenn er nicht gesagt hat, das geht alles von eurer Spielzeit ab und zur Strafe, weil ihr nicht richtig gelaufen seid, spielen wir heute nicht. Ja, also Fußballtraining war, muss ich echt sagen, bei uns damals sehr, sehr schwach. Und ich sagte, sowas kannst du vielleicht anbieten, ist vielleicht eine Idee. Und dazu auch noch eine Anekdote, was ich damals als Jugendtrainer beim 1. FC Köln erlebt habe, die mich auch in dieser Idee eben bestärkt hat. Ich habe die U8 trainiert und dann kam ein türkischer Vater mit zwei Jungs, mit seinen zwei Jungs zum Training, zum Probetraining. Und die Jungs haben dann mittrainiert, waren aber jetzt für die Mannschaft nicht gut genug, also hätten uns nicht bestärkt. Das heißt, ich habe dem Vater dann eine Absage gegeben. Nach diesem Probetraining hat er mich so an der Hand genommen und beim Franz-Krämer-Stadion in so eine dunkle Ecke gezogen, hat sein Portemonnaie aufgemacht und hatte da 3 1.000-Mark-Scheine drin. Wollte mir also 3.000 Mark geben, ich war damals Student, damit ich die Jungs nehme, ob sie dann gut genug wären. Und ob man es jetzt glaubt oder nicht, ich habe das Geld abgelehnt.
Ja.
Habe das Geld nicht genommen, habe also die Jungs nicht genommen, habe gesagt, das mache ich nicht. Bin aber nach Hause gefahren, habe gesagt, guck mal, die Menschen wären bereit für eine professionelle Fußballausbildung im Jugendbereich Geld zu bezahlen. Also wieso bietest du nicht sowas an? Kurse, wo man dann was bezahlt und dafür kriegen die dann ein entsprechendes Fußballtraining ein oder zweimal die Woche ergänzend zum Vereinstraining. Das war also die Idee, dass wir rein dieses Kursprogramm machen. Also aus den Erfahrungen, die ich als Jugendtrainer beim 1. FC Köln gemacht habe und eben aus meinem Studium heraus mit meiner Diplomarbeit, wo ich viel Training gesehen habe, bin ich auf die Idee gekommen. Und habe dann mit dem Jürgen Glowatz einen Partner gefunden, der mir unheimlich viel geholfen hat, der auch weiterhin bei uns dabei ist, immer noch jetzt nach 30 Jahren, der am Anfang sehr geholfen hat. Und dessen Sohn habe ich damals in der U8 beim 1. FC Köln trainiert und dadurch kannten wir uns. Und dann haben wir das zusammen gemacht.
Ja, spannend. Da hast du dich nicht bestechen lassen, das ist auf jeden Fall gut, zeigt, hast deine Seele nicht verkauft, guter Charakter. Und da sind wir auch beim Thema Geld. Bei euch kostet, das steht ja auch auf der Webseite, kostet ein Monat 109 Euro. Das ist natürlich etwas mehr. So viel zahle ich sonst bei jedem normalen Verein, der in den Breitensport geht. Das ist ungefähr, glaube ich, so ein Jahresbeitrag. Das sind bei euch die 109 pro Monat. Aber ich habe es ja selber mitbekommen, dafür gibt es halt auch professionelles Training auf höchstem Niveau. Aber ihr seid immer noch nicht bestechlich, denn ich glaube, ihr nehmt immer noch nicht jeden, oder?
Genau, also man muss ein bisschen unterscheiden. Diese 109 Euro, das ist die Mitgliedsgebühr bei uns im Verein. Ja, wir haben einen Verein, wo wir Mannschaften haben, wo die Spieler wie in jedem regulären Verein 3-4 Mal die Woche trainieren, am Wochenende spielen. Und parallel dazu haben wir ja auch so ein Kursprogramm mit Ferienkursen, wo man eben einfach nur zum Training kommt, ein- oder zweimal die Woche oder mal eine Woche so einen Ferienkurs macht. Da sind die Beiträge ein bisschen anders. Das geht so bei 53 Euro los, kostet 79 Euro, wenn man zweimal die Woche trainiert, also alles Monatsbeiträge. Ferienkurse natürlich dann diese 5 Tage nochmal irgendwie was, so 180 bis 200 Euro irgendwo dazwischen. Das steht aber alles auf der Homepage. Und diese 909 Euro sind eben eine Mitgliedsgebühr, eine monatliche Mitgliedsgebühr bei uns im Verein. Und da haben wir eben den großen Luxus, dass wir für unsere Mannschaften die Spieler auswählen dürfen, weil eben die Nachfrage so groß ist, so viele Spieler bei uns mitmachen wollen oder dieses Training haben wollen. Und eben, ja, da dürfen, können wir auswählen. Und ja, was heißt, es müssen nicht jeden nehmen, können nicht jeden nehmen, weil die Mannschaften natürlich irgendwann voll sind. Aber in dieses Kursprogramm kann jeder Spieler kommen. Also da gibt es keine Auswahl. Und dann sortieren wir da eben erstmal nach Alter. Und eben dann anschließend auch nach Leistungsstärke, wenn wir die Spieler ein bisschen kennen, können wir die natürlich dann auch nochmal nach Leistungsstärke einsortieren.
Okay, das heißt, ihr unterscheidet einmal quasi, ich nenne das jetzt mal so, den Ligabetrieb und einmal diese Ferienkurse.
Ja, oder generell Kurse, Kursprogramm, weil wir nicht nur in den Ferien dieses Kursprogramm anbieten, sondern auch während der ganz normalen Zeit nachmittags, also Montag, Donnerstag ist unser Kurstraining, zu dem man sich ganz normal anmelden kann. Das ist die eine Seite, die eine Schiene. Das ist auch ein Unternehmen, das ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die ich mit dem Jürgen Glover zusammen habe. Und das andere ist wirklich ein e.V., ist ein eingetragener Verein, wo man dann richtig Mitglied wird. Und diese erste Jugendfußballschule Köln e.V. ist eben auch Mitglied im Fußballverband Mittelrhein. Und damit sind wir ganz normal, können wir ganz normal im Spielbetrieb auch teilnehmen.
Ja, ich weiß noch, bei meinem eigenen Sohn war das so, der hat auch bei einem ganz normalen Breitensportverein im Kölner Süden angefangen und dann hat man so gemerkt, ja, der ist schon so, also muss man als Vater natürlich objektiv beurteilen, ich fand, er war der Beste, da waren vielleicht noch ein, zwei, die haben noch so auf seinem Niveau mitgespielt und dann gibt es halt aber auch in diesem Breitensport Kinder irgendwie, die haben schon Probleme rückwärts zu laufen irgendwie ein paar Meter und dann überlegt man sich so, ja, oder einfach mal 2 Minuten in einer Reihe zu stehen, ohne sich zu prügeln, während man darauf wartet, dass man jetzt irgendeine Übung ausführt oder so. Ja, und dann haben wir uns halt umgeguckt in Köln, dann gibt's halt Fortuna und dann gab's halt euch und dann gab's auch erstmal ein Probetraining. Hat er bestanden, hat dann bei euch am Ende, aber auch in Anführungsstrichen nur für die zweite Mannschaft gereicht in seiner Altersklasse. Und man sieht dann auch wirklich schon den Unterschied. Also die, die in der ersten Mannschaft sind, die sind technisch besser und die haben auch irgendwie mehr Biss. Und ja, aber ihr bietet dann quasi für jede Altersklasse, wie viele Spieler habt ihr da so ungefähr?
Spieler? Wie viele? Ja, es ist natürlich unterschiedlich je nach Altersklasse, weil natürlich die jüngeren Mannschaften in kleineren Formaten spielen. Also ist ja jetzt 4 gegen 4, 7 gegen 7. Also wir haben eigentlich im Grundlagenbereich, das heißt U8 bis zu U11, haben wir so 10 bis 12 Spieler in dem Kader. Und dann in der U12, U13 gehen wir so auf 16 plus 2, also 2 Torhüter. Und dann, wenn wir 11 gegen 11 spielen, also ab der U14, wir haben eine U14, eine U15 und eine U17, sind wir dann eben schon so 20 plus 2, also 20 Feldspieler, 2 Torhüter, das sind so die Kader. Wir haben auch in der U14 und der U15 noch eine zweite Mannschaft, da haben wir also jeweils 2 Mannschaften, weil ich sage, ich möchte möglichst vielen Kindern die Möglichkeit geben, dieses Training zu genießen, dieses Training mitzunehmen. Es wird allerdings auch immer schwieriger und das ist sicherlich ein Thema, wo wir auch gleich noch zukommen, weil vor allem die Eltern sehr ambitioniert sind und immer sagen, mein Kind muss in die erste Mannschaft. Problem ist, gut, wir nehmen dann halt in der erste Mannschaft 40 Kinder rein, dann spielt ja gar keiner mehr. Deswegen machst du 2 Mannschaften. Aber es gibt immer eine Wertung, ob du sagst erste Mannschaft, zweite Mannschaft, ob du sagst Team A, Team B, Team Rot, Team Blau, ist ein bisschen problematisch. So, deswegen sind wir so ein bisschen von diesen zweiten Mannschaften weggekommen. Was ich auf der anderen Seite schade finde, weil auch da, wir haben da viele Spieler gehabt, die auch über die zweite Mannschaft sich immer weiterentwickelt haben. Wir haben auch jetzt einen Jungen hier, der hat bei mir in den Kursen angefangen, dann wurde er in die zweite Mannschaft übernommen, dann hat er sich für die erste Mannschaft qualifiziert, dann wurde er eingeladen von Nachwuchsleistungszentren, hat aber da das Probetraining nicht bestanden, hat trotzdem weitergemacht und wird jetzt eben im Sommer vom 1. FC Köln verpflichtet. Also wirklich ein Junge, der eigentlich so die ganze Ochsentour bei uns durchgegangen ist. Völlig entspannt, ist immer sehr schön, weil der Opa kümmert sich um ihn, der Opa bringt ihn immer hier hin und der liefert ihn hier ab und dann geht der Opa spazieren und holt sich irgendwo einen Kaffee und mischt sich wirklich in gar nichts ein. Also hast du überhaupt keinen Stress mit dem. Er hat mich vor ein paar Wochen, kam er zu mir und sagte, ob er mal kurz mit mir sprechen könnte, ob ich gleich mal ein bisschen Zeit hätte. Und ich dachte schon, jetzt fängt der auch noch an und braucht ein Gespräch mit mir. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Und dann waren wir bei den Gesprächen, da sagt er, ja, der Junge hätte noch einen Bruder und der Bruder möchte auch Fußball spielen, wann der zu mir im Kurs kommen könnte. Also das war der Grund für sein Gespräch, überhaupt keine Beschwerde oder sowas. Ich sage, boah, bin ich jetzt froh. Ich dachte, jetzt fangen sie auch noch an, sich hier zu beschweren. Oder irgendwelche Ambitionen hier auszupacken. Er sagt, nee, um Gottes Willen, ist alles super, alles klasse.
Ja, das ist, glaube ich, da werden wir gleich nochmal drauf kommen, auf die Ambition der Eltern. Ich habe es ja in der Einleitung schon gesagt, ne? Einerseits träumen die Kinder von der Profikarriere, aber da gibt es halt auch Eltern, die da sehr hinterher sind. Wie gesagt, bei meinem Sohn war es die zweite Mannschaft, da tritt dann automatisch schon eine gewisse Ernüchterung, Realität und Entspannung ein. Ja? Also das war noch die U11, glaube ich, und U12, aber du hast gesagt, da seid ihr von den zweiten Mannschaften mittlerweile weg, ne?
Aktuell haben wir da keine zweiten Mannschaften. Ja. Ich sage nicht, dass wir das nie wieder machen, aber ich mache das wirklich nur, wenn jedem klar ist, wie da die Rollenverteilung ist. Und auch, wir sagen ja nirgendwo, auch nicht auf der Homepage, wir machen euch zu Fußballprofis. Also dieses Versprechen geben wir nicht ab, das können wir auch gar nicht abgeben. Also wenn das einer kann, den würde ich sofort hier verpflichten.
Okay, Stellenbeschreibung ist damit öffentlich. Meldet euch bei Klaus, wenn ihr es könnt. Nein, aber ich finde auch, unabhängig ob erste oder zweite Mannschaft, man bekommt bei euch eine wirklich sehr solide professionelle Ausbildung, was das Fußballspielen betrifft und eben halt auch eine gewisse charakterliche Prägung und Bildung. Und deshalb fand ich das immer voll in Ordnung, auch dass mein Sohn dann nur in der zweiten Mannschaft kickt, weil das, was er da gelernt hat, das nimmt er für sein Leben lang mit. Also das schadet überhaupt nicht. Und jetzt sagtest du auch gerade, der Opa bringt ihn. Ich glaube, mein Sohn war der Einzige, der selber mit der Bahn angereist ist. Alle anderen wurden immer gebracht. Das ist halt auch schon eine Belastung für die Familie. Aber wenn man halt ein paar mehr Kinder hat, dann kann man nicht ein Kind 3-4 Mal die Woche nach Junkersdorf rausfahren und dann eben 1,5 Stunden spazieren gehen. Als Opa geht das. Ja. Die meisten Eltern sind halt noch berufstätig. Gut, eine etwas konkrete Frage, ich weiß nicht, ob du es genau sagen kannst. Wie viele Kinder, die du in mittlerweile fast 30 Jahren betreut hast, sind am Ende in einer der drei Profiligen gelandet? Und wen, du hast gerade schon zwei Namen genannt, glaube Florian Wirtz, wen kennt man davon aktuell?
Ja, also ich habe mir das mal alles notiert, so die einzelnen Jahrgänge und wer alles in der ersten, zweiten Liga aufgeschlagen ist, vielleicht auch im Ausland ist. Ich bin auf ungefähr 61 Spieler gekommen. Als Bayern-Fan kommst du nie auf 60, deswegen sage ich 61. das ist so die Anzahl an Spielern, die ja dann eben Profi-Einsätze hatten. Es ist sicherlich ein Florian Wirtz mit der bekannteste, den ich damals in der U8 zum ersten FC Köln geholt habe. Ich betone, dass ich nicht sein Entdecker bin, weil dass dieser Junge Fußball spielen kann, das hätte jeder gesehen. Da hättest du meine Mutter hinstellen können, die vom Fußball gar keine Ahnung hat. Die hätte auch gesagt, der kleine Junge ist gut. Also das hat jeder gesehen, dass der Junge einfach überragend ist. Wen haben wir noch gehabt? In Ferienkursen war der Kai Havertz bei uns. Der Jan-Aurel Bissek ist bei uns rumgelaufen. So, ich glaube, derjenige, der am längsten auch hier bei der Fußballschule dabei war und wirklich diesen Weg auch mit uns zusammen sehr, sehr lange gegangen ist, ist der Lukas Kübler, der beim SC Freiburg spielt als rechter Verteidiger. Und das ist eigentlich auch immer wieder so die Vorbildfamilie und auch der Vorbildspieler, wie der diesen Weg gegangen ist, den ich immer wieder rauskrame, um den Jungs von dem zu erzählen, wie das gelaufen ist, weil das wirklich eigentlich so ein Idealweg war, der viele, viele Rückschläge hinnehmen musste, der aber eine Sache hatte und die hatte nur er, die hatte er für sich, nämlich absolute Leidenschaft für diesen Sport. Und die hat er immer noch. Also ich habe ihn jetzt getroffen, oder letzte Saison beim Spiel vom SC Freiburg in München, hat er uns eingeladen in die Loge seines Beraters und dann ist er auch hochgekommen, dann konnten wir uns unterhalten. Und da hast du nochmal wieder gemerkt, wie der für diesen Sport brennt, obwohl er jetzt seit vielen, vielen Jahren Profi ist, über 200 Bundesligaspiele gemacht hat. Und ich glaube, das ist der große Schlüssel, dass du als Spieler, es liegt nur an dir und du musst als Spieler für diese Sache brennen. Und der Lukas Kübler ist damals beim 1. FC Köln aussortiert worden. Ich hatte den geholt in der U15, dann hat er U16 noch gemacht und ist dann aussortiert worden. Und dann habe ich auch mit ihm gesprochen, habe gesagt, mir tut das total leid für dich. Und dann sagt er, ach, warum, Klaus, dann spiele ich halt woanders. Ich will nur Fußball spielen. Und diese Haltung, das habe ich noch heute im Kopf. Ja, und dann wurde er irgendwann zu U23 für viel Geld vom Bonner SC zurückgeholt. Aber der ist halt dann nach Troisdorf gegangen und der hat weiter seinen Weg gemacht, weil er einfach Fußball spielen wollte. Und es ist auch jetzt noch so, in Freiburg, der will einfach nur Fußball spielen.
Okay, jetzt hast du gesagt, der ist den Idealweg gegangen. Können wir da noch ein bisschen mehr ins Detail gehen? Also du hast ja gerade schon so seine groben Stationen angerissen und mitgeteilt. Gibt es da noch ein bisschen mehr, wo du sagst, hey, das hat diesen Lukas Kübler wirklich zu diesem idealen Weg gemacht, wo du sagst, dass das so ein schönes Vorbild ist?
Ja, also dieser eine Punkt, wenn wir jetzt irgendwo was suchen, was macht, was ist vielleicht etwas, was dich zu einem Fußballprofi macht? Also der eine Punkt ist diese absolute Leidenschaft, die ich bei ihm über viele, viele Jahre feststellen konnte. Das ist übrigens bei dem Florian Wirtz nicht anders. Der spielt auch leidenschaftlich Fußball. Und die zweite Sache ist ein völlig entspanntes Umfeld. Also die Eltern haben den Jungen unterstützt, aber der ist eigentlich zu uns in die Fußballschule gekommen wegen seines älteren Bruders. Weil der ältere Bruder war hier angemeldet und er war eigentlich noch viel zu jung für uns. Aber dann haben die Eltern gesagt, kann der nicht auch mitmachen? Und wir haben ihn mitmachen lassen und weil er eben vernünftig war, konnte er bei uns auch mitmachen. Und war dann auch, wir hatten dann unsere Mannschaften und hatten wir eine Mannschaft 90-91er Jahrgang und er ist 92er Jahrgang. Und dann haben wir gesagt, komm, ja, okay, der ist so gut, komm, wir nehmen den mit dazu. Der kann da bei der Mannschaft mitmachen. Er war also der jüngste Spieler, aber dann bist du auch zu Turnieren gefahren. Und das, ich weiß noch, das war bei Nippes 12 auf der Asche ein Turnier.
Ich war Nippes der Trainer. 12, das ist, ja. Das ist so ein Stadtteil im Kölner Norden. Ja,
ja genau, ein ganz netter, umtriebiger Verein. Aber da war auf der Asche war da ein Turnier. Ich meine, das ist ja alles ewig her. Da hast du eben noch auf Ascheplätzen dann gespielt. Und wir haben das Turnier auch gewonnen, aber ich habe den Lukas kaum spielen lassen. Es kam keine Beschwerde von den Eltern, auch von dem Jungen nicht. Er war einfach happy, dass er dabei sein konnte. Und du hast auch mit dem Umfeld nie Stress gehabt. Also der war da, der wurde gebracht und du hast immer gemerkt, der Junge möchte das, der Junge will das. So, und das sind, glaube ich, so zwei ganz wesentliche Punkte, die diese Familie oder eben auch den Lukas Kübler ausgezeichnet haben, diese absolute Leidenschaft und das entspannte Umfeld. Ja, man konnte, natürlich hat man auch mal über irgendwas gesprochen, ganz klar. Also ich habe den dann auch damals zum 1. FC Köln geholt und verpflichtet. Dann wurde er halt auch irgendwann wieder aussortiert und dann hat er in der U23 wieder beim 1. FC Köln gespielt und da gab es auch so eine schöne Anekdote, dass ich dann Feierabend hatte und nach Hause gegangen bin, damals war ich noch als sportlicher Leiter im Nachwuchs beim 1. FC Köln tätig und ich gehe ums Franz-Krämer-Stadion rum, die U23 hatte ein Spiel und mir kamen dann diese beiden Eltern von ihm entgegen und da waren natürlich viele Leute unterwegs am Geisbockheim, weil da dieses Spiel war und da der Vater zeigt mit dem Finger auf mich und sagt, Sie waren es. Sie waren der Einzige, der immer an ihn geglaubt hat. Sie haben immer an ihn geglaubt. Und die Leute guckten und guckten. So, und dann war er auch dann einfach schlau beraten, dass er eben einen Weg gegangen ist über den SV Sandhausen in der zweiten Liga. Ganz geduldig. Aber er wollte immer Fußball spielen. Es war Geduld da. Und dann kam eben der SC Freiburg, was natürlich auch eine super Wahl ist für einen Spieler, wo du mit Christian Streich auch einen Trainer hattest und eben auch einen Verein hast, der sehr, sehr kontinuierlich mit den Leuten arbeitet. Und dort hat er sich etabliert und es werden immer wieder neue Spieler geholt, die irgendwo ihn ablösen sollen auf seiner Position. Aber am Ende des Tages spielt er dann doch immer wieder und ist immer wieder Comeback. Und das zeichnete ihn eigentlich über die ganze Karriere aus, wo ich sage, das war einfach perfekt.
Schöne Geschichte. Du hast jetzt gerade auch schon mehrfach das Umfeld angesprochen und gerade schon die Anekdote gebracht mit dem einen Vater, der dir 3.000 Mark oder 3.000 Euro bieten wollte, um seine zwei Jungs da zu nehmen. Wie schwierig sind diese Gespräche mit den Eltern, wenn man denen mitteilt, einerseits, hey, es reicht nicht für die Fußballschule oder wenn es dann ein paar Jahre bei euch lief und irgendwann stellt sich so raus, vielleicht wird das doch nichts mit dem Fußballprofi, lass den Jungen mal erstmal vernünftig die Schule zu Ende bringen oder so.
Ja, also es waren damals Mark, das waren noch zu Mark-Zeiten, also 3.000 Mark, die der mir geboten hat. Wir haben hier in der Fußballschule eigentlich drei übergeordnete Ausbildungsziele. So, der erste Punkt ist, wir wollen vernünftige Menschen aus den Jungs machen. Und das fängt damit rein, dass man guten Tag und auf Wiedersehen sagt, dass man bitte Danke sagt, dass man vielleicht mal eine Tür aufhält und dass man auch, wenn man den Stuhl benutzt hat, den Stuhl wieder ranschiebt. Also so absolute Basics, auf solche Sachen zu achten. Also dieses Menschliche ist das Allerwichtigste. Der zweite Punkt ist die Schule. Wir wollen vernünftige Schüler hier haben. Wenn du die Schule nicht, wenn du dafür keinen Ehrgeiz hast, für die Schule, das schleifen lässt, dann wirst du auch kein Fußballprofi werden. Weil dann lässt du es da auch schleifen, wenn Druck kommt. Und wenn du Fußballprofi werden willst, gibt es irgendwann Probleme. Wird irgendwann Druck kommen, werden irgendwann wo Probleme auftauchen. Das ist einfach so, bei jedem. Kannst du auch mal beim Florian Wirtz fragen, als der den Kreuzbandriss hatte, das war kein Spaß. Das war schon auch am Anfang der Karriere so eine Verletzung. So, da musst du dich halt dann durchkämpfen, da musst du Biss entwickeln. Und deswegen sagen wir, die Schule ist einfach entscheidend. Auch auf dem Niveau, auf dem du bist, das muss jetzt nicht jeder Abitur machen, aber in der Schule, in der du bist, da musst du schon auch deinen Ehrgeiz entwickeln und deine Leistung bringen. Und der dritte Punkt ist das Fußballerische. Ja, also das ist der dritte Lernziel, aber auch in dieser nach Prioritäten so sortiert. Vernünftige Menschen, vernünftige Ausbildung und dann vernünftiger Fußballer. So, und auf der Basis muss ich sagen, in der Fußballschule wird Spielern, und das haben wir selber, ich weiß nicht, ob du vielleicht auch mal Fußballprofi werden wolltest. Also ich wollte es werden. Ich war auch immer Karl-Heinz Rummenigge in der Jugend, also das war mein Vorbild. Dann irgendwann auch ein Trikot von ihm gekriegt mit Unterschrift. Dann bin ich immer damit rumgelaufen mit meinem Bayern-Trikot mit der Nummer 11. Der Name Rummenigge stand noch nicht drauf, aber es war einfach klar. Da sollte mir der Friseur auch die Frisur von dem machen. Also ich habe auch dieses Ganze, ich war immer Karl-Heinz Rummenigge. Aber irgendwann realisierst du, puh, da gibt es ganz viele, die sind ja noch viel, 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 viel besser als du. Und da hast du eigentlich gar keine Chance mitzuhalten. Und ich glaube dann, was wichtig ist, jeder Mensch hat irgendwo ein Talent. Manche suchen ihr Leben lang danach, aber jeder Mensch ist für irgendwas da und jeder Mensch hat irgendwo ein Talent. Und dann ist vielleicht dein Talent in einem anderen Bereich und dann musst du das da ausleben. So, und bei deinem Sohn hat man ja auch irgendwann gesehen, was ich auch klasse fand, dass der mit seinem Scooter dann immer ankam und dann damit anfing, da die Tricks zu machen und die verrücktesten Sachen. Und der Fußball dann ihm auch nicht mehr so wichtig war. Und ich glaube, dass auch nicht für ihn jetzt eine Lebensniederlage war, dass er kein Fußballprofi wurde. Nein. Überhaupt nicht, sondern und dann hat er da seine Leidenschaft entdeckt. Und vielleicht wäre es das gewesen. Und so ist jeder mal ein bisschen auf der Suche. Und wenn du jetzt bei mir mit dem Studium siehst, ich wollte eigentlich Sportjournalist dann werden, weil ich im Sport schon was machen wollte. Und habe dann auch realisiert, das ist es dann auch nicht. Und da hast du vielleicht auch nicht so das Talent für. Da gibt es auch mehrere. Und dann hast du dieses Unterrichten für dich entdeckt, dieses Trainersein mit Kindern, mit Jugendlichen, überhaupt mit Menschen, ich mache Erwachsenenbildung, zu arbeiten und diese Leute für dich zu gewinnen. Und wenn du die für dich gewinnst, du eine gute Atmosphäre schaffst, dann lernen die auch was, entwickeln dich weiter. Und du siehst, auf einmal geht die Saat auf und was hast du dann herausgebracht? Ne? Und dann sitzt du vielleicht in Wolfsburg irgendwann auf der Ehrentribüne, weil dich da jemand eingeladen hat und dann spielt der erste FC Köln da und Sebastian Zielinski kommt rein, der war damals Auswechselspieler beim ersten FC Köln, der sieht dich und klettert aufs Tribünendach oder aufs Dach von der, nicht Tribünendach, auf das Dach von der Auswechselbank, damit er dir die Hand geben kann und Hallo sagen kann. Und das sind dann so die Bestätigungen für das, was du machst, dass du dann wahrscheinlich doch dein Talent gefunden hast und da auf dem richtigen Weg bist. Und das ist für die Spieler dann irgendwo auch so, dass für viele das gar nicht so schlimm ist. Bei uns.
Ja. Gibt es ein bestimmtes Alter, wo du sagst, ab da macht es jetzt keinen Sinn mehr, irgendwie noch eine professionelle Fußballerkarriere anzustreben? Nee, ich sag jetzt mal irgendwie, der Junge fängt das erste Mal an, mit 13 Fußball zu spielen oder so. Was gibt es da so Altersgrenzen für dich oder würdest du sagen, hey, wenn das Kind Talent hat und das Kind auch selber die intrinsische Motivation hat. Du hast es ja gerade bei dem Lukas Kübler, glaube ich, gesagt, der wollte aus sich selbst heraus und alles, was nicht aus einem selbst herauskommt, wird irgendwann zu Stress und Problemen führen. Wenn die Eltern mehr wollen als das Kind, dann wird es irgendwann knirschen. Aber nehmen wir an, es gibt ein Kind irgendwie, das selber möchte. Was würdest du sagen, ab welchem Alter macht es Sinn zu fördern und ab wo kommt langsam so eine Grenze, wo man sagt, ja, das mit dem Fußballprofi, das wird wahrscheinlich nichts mehr?
Also kann man nicht sagen. Also ich glaube, Motivation ist immer intrinsisch. Also entweder du willst oder du willst nicht. Ja, ich kann irgendwo Anreize schaffen, aber letztlich liegt es immer an dir selber. Und such auch erstmal den Fehler bei dir selber. Da kommen wir vielleicht später noch zu. Also da gibt es kein gewisses Alter für. Also es ist schon so, dass so ein B-Jugendalter schon ziemlich entscheidend ist. Danach kannst du schon sehen, geht jetzt die Post ab oder geht sie nicht so ab. Aber es gibt ja auch Beispiele, also Miroslav Klose, der aus der Landesliga herausgekommen ist und dann eben WM-Torschützenkönig wurde und die meisten Tore bei einer WM erzielt hat und Weltmeister geworden ist. Deswegen, das zu pauschalisieren, halte ich für ganz, ganz gefährlich. Spiel Fußball, weil du gerne Fußball spielst, weil es dir Spaß macht. Versuch so gut wie möglich Fußball zu spielen, so gut du es kannst. Und such dir was, wenn dir jemand sagt, da und da sollst du dich verbessern, versuch es hinzukriegen. Versuch das für dich selber hinzukriegen. Ich hatte jetzt ein Personal Training mit einem 10-jährigen Jungen, richtig guter Junge. Hab dann so eine Form gemacht, da musste er immer so Minitore passen. Und dann hat er so 6 Pässe. Und dann hat er mal 2 getroffen, hat er mal 4 getroffen. Und habe ich gesagt, gut, komm, wir machen das, machen wir was anderes. Sagt er, nee, wir machen erst was anderes, wenn ich alle 6 getroffen habe. Und er hat es hingekriegt, alle 6 zu treffen. Und das fand ich klasse, weil ich habe es ganz bewusst gemacht. Ich guck mal schauen, wie er reagiert. Ob er sagt, Gott sei Dank ist das vorbei. Oder ob er sagt, nee, wir machen das erst, wenn ich alle 6 getroffen habe. Ja, oder ich habe auch ein Mädel, die spielt bei Bayer Leverkusen, jetzt auch bei den Frauen. die dann auch sagt, spiel mir den Ball nochmal so schwer zu, spiel mir den nochmal so kompliziert zu. Ich will das hinkriegen. So, und das ist es eben. Aber da gibt es kein Alter, wo du sagst, das wird jetzt was, das wird jetzt nichts.
Das ist ein interessanter Aspekt. Also, dass ein Kind schon irgendwie diese geistige Reife hat, um zu sagen, ich möchte an die unbequeme Grenze gehen, da, wo es ja, wo es halt schwierig wird, und dann da wachsen und darüber hinaus wachsen. Das ganze Technische, das bringt dir den Kindern ja sowieso bei. Ja? Also es werden Hütchen aufgestellt und wenn du 20 Mal durch diese Dinger dribbelst, dann kannst du irgendwann besser dribbeln. Und wenn du 50.000 Pässe angenommen hast, dann kannst du irgendwann Pass vernünftig annehmen. Aber gehen wir einmal auf die Psyche. Wie kriegt man das hin? Muss das aus den Kindern selber herauskommen? Oder könnt ihr da auch positiv auf die Kinder einwirken, dass da dieser Biss entsteht, die Disziplin, die Leidenschaft, der Durchhaltewille? Arbeitet ihr da auch mit den Kindern? Und wenn ja, wie?
Ja, also wir haben ja hier für die Fußballschule auch ein Vorbild. Wir haben das ja nicht alles uns selbst ausgedacht. Ich konnte damals, als ich als auch Redakteur beim Philippka Sportverlag gearbeitet habe, Zeitschrift Fußballtraining, hatte ich die Chance, viel mir auf der Welt anzugucken. Also ich war in Clairefontaine in Frankreich, ich war in England, Manchester United, FC Liverpool. Und Highlight war eben wirklich Ajax Amsterdam. Das ist nun mal die Jugendakademie, die weltweit die meisten Profis entwickelt. Also irgendwas müssen die ja richtig machen und das dauerhaft und immer wieder. Und die bauen immer wieder eigene Mannschaften aus der Jugend auf. Und ich hatte das Glück, dass ich dort auch hospitieren durfte, mir das anschauen durfte. Und die machen auch nur Fußball. Aber es gibt eine Besonderheit und Barcelona kopiert ja Ajax Amsterdam und dort war das genauso. Und diese Besonderheit ist die Atmosphäre. Das heißt, das ist ein Ort, wo du gerne hinkommst und wo du dich wohlfühlst. Also es war bei Ajax Amsterdam einfach unheimlich auffällig, dass alle Türen offen standen. Selbst von dem höchsten Sportdirektor, die Tür war offen. Und jeder konnte überall rein und rausgehen. Und auch bei den Kindern, bei den Jugendlichen, alle haben sich gegrüßt. Du wurdest auch als Fremder sofort begrüßt und warst sofort willkommen. Dich hat keiner irgendwie skeptisch angeguckt. Es war einfach eine Atmosphäre, wo du dich direkt wohlgefühlt hast. Wo kein bisschen Arroganz war, wo jeder einfach nur freundlich war. Und sich gefreut hat, dass man zusammen war und dass man da war. Und diese Atmosphäre, du warst mit deinem Sohn hier, versuche ich hier auch ein bisschen zu schaffen. Ich habe das Glück, meine Mutter ist Holländerin, also ich bin halber Holländer und versuche dann auch von dieser Atmosphäre her, das viel entspannter zu machen. Und wir sind auch hier in der Fußballschule, das sage ich auch meinen Trainern immer wieder, Strafen aussprechen, wenn einer was falsch gemacht hat. Das kann jeder. Aber haben wir vielleicht auch eine andere Möglichkeit, dass man mal überlegt, wieso hat jetzt der Junge das so gemacht, dass wir an die Ursache gehen? Und ich habe super Erfahrungen gemacht, nicht, dass ich eine Strafe androhe, das haben wir früher selber immer erlebt, wenn du das jetzt nochmal machst, dann. Sondern ich sage dann oft auch, weißt du was, ich will das nicht. Es passiert ja auch, auf einmal kabbeln sich zwei oder fangen zwei an, sich zu prügeln. Ja, dann gehe ich da entspannt dazwischen, auseinander, dann brüllen die mich beide an, was der andere gemacht hat. Und ich sage immer, wisst ihr, ich weiß, dass ihr beide was gemacht habt. Sonst wäre es ja nicht dazu gekommen. Aber es ist ganz einfach, es gibt mal so Sachen, da passt uns was nicht, aber wir schlagen uns nicht. Ich will das einfach nicht. Ich würde euch einfach bitten, das nicht zu machen. Ich bitte euch darum. Und jetzt gebt ihr euch die Hand und dann können wir weiterspielen. So, dann bocken die natürlich erstmal, geben sich nicht die Hand, sage ich, ja gut, dann warten wir jetzt hier so lange hier draußen, können die anderen spielen, ihr wartet jetzt hier draußen und wenn ihr euch dann wieder vertragt, dann spielt er wieder mit. Ja, dann dauert das 20 Sekunden, dann geben die sich die Hand, dann spielen die wieder mit und 5 Minuten später gehen die wieder in den Arm vom Platz. Also dieses, ich sage auch meinen Trainern, Entlastungsgrund ist für mich, wenn ein Trainer sagt, das geht alles von eurer Spielzeit ab. Kennst du den Spruch? Den habe ich früher, vor 50 Jahren musste ich mir den schon anhören. Und es hat nichts gebracht. Ich sage, bitte, tut mir einen Gefallen. Wir müssen das anders lösen. Und deswegen, ich sage, wenn du Sanktionen aussprechen musst, wenn du Strafen aussprechen musst, ist das eigentlich ein Zeichen von Schwäche. Vielmehr musst du doch versuchen, die Spieler für den gemeinsamen Weg mitzunehmen. Und wenn sich einer irgendwo wohlfühlt und gerne dahin kommt, wird er sich da auch anpassen, weil er da ja gerne ist und da ja nicht irgendwelche Probleme haben möchte. Und ich glaube, das ist so ein Geheimnis jetzt von Ajax Amsterdam oder auch Barcelona, ist die Atmosphäre, die geschaffen wird.
Das ist ein spannender Punkt, den du da ansprichst. Das betrifft eben nicht nur Fußball. Ich habe selber 4 Kinder. Und das, was du da gerade in der Pädagogik erzählt hast, das greift auch in diesem Feld. Das ist, also Nachbarn haben Hund, ja. Mittlerweile Hundeerziehung läuft ja auch nicht so, dass du den Hund mit der Leine prügelst, sondern es geht die ganze Zeit darum, um eine positive Incentivierung. Das positives Verhalten wird belohnt und negatives Verhalten wird eher ignoriert. Und gut, Kinder sind keine Hunde, aber auch da ist es immer so, wie du sagtest, wenn du anfangen musst, Strafen auszusprechen, dann ist es schon irgendwo zu weit gegangen. Also ich will mich da nicht von freisprechen. Wir haben mit 4 Kindern hast du genug Gründe, Strafen auszusprechen. Aber du hast recht, man sollte die Menschen anders mitnehmen, sowohl die eigenen Kinder als auch im Fußball, in der Ausbildung. Und da hast du gerade einen wichtigen Punkt angesprochen mit den Trainern. Die müssen das ja alles mittragen. Die müssen das verstehen und die müssen von der Ausbildung und vom Charakter her in der Lage sein, das mitzutragen und zu transportieren. Ich hatte letztens eine schöne Anekdote hier bei uns in Köln. Der Nachbarsjunge spielt mein zweiter Sohn, der ist jetzt wieder beim Fußball. Der spielt da jetzt nicht bei euch, aber der spielt hier bei einem Breitensportverein. Und dann hat er gegen seinen Kumpel, gegen unseren Nachbarn, hat er gespielt. Und dann unterhalte ich mich mit dem Vater des Nachbarjungen und wir reden über den Trainer dieser Mannschaft. Und sein Fazit war, das ist einfach ein narzisstischer Vollhorst, der die Kinder anschreit wie irgendein Idiot, ja. Und das gibt's bei euch überhaupt nicht. Das haben wir mitbekommen, ja. Man sieht wirklich die Trainer, die sind fachlich top, aber die wirken auch menschlich und charakterlich top. Wie kriegt ihr solche Trainer?
Ja, vielleicht muss ich jetzt den Kollegen, über den du gerade gesprochen hast, so ein bisschen in Schutz nehmen. Ich sage immer, wir können den deutschen Fußball, können wir den Laden komplett zumachen, wenn wir diese Menschen nicht mehr hätten, die ehrenamtlich sich da hinstellen und sich um andere Kinder kümmern, dass die Fußball spielen können. Und wahrscheinlich hat der auch keine Ausbildung da. Der war halt der nicht schnell genug weg war und der einfach die Mannschaft gekriegt hat. Es spielen so viele Kinder in Deutschland Fußball. Das kannst du nicht alles mit professionellen Trainern versorgen. Und wahrscheinlich zahlt der Vater auch 10 Euro im Monat. Ja, dann kannst du keinen professionellen Trainer erwarten. Das ist bei uns natürlich was anderes. Also wenn wir 109 Euro im Monat nehmen, dann muss natürlich professioneller Trainer da sein. Den Anspruch haben wir auch. Und klar, wir haben natürlich den großen Vorteil, wir sind hier im Sportpark Müngersdorf, einer der schönsten Sportparks, die ich auf der Welt bisher gesehen habe. Also es ist wirklich wunderbar hier, wir haben beste Bedingungen. Und wir liegen genau zwischen Rhein-Energiestadion und Deutscher Sporthochschule Köln. Ich selber, wie du ja einleitend gesagt hast, habe Lehrauftrag an der Deutschen Sporthochschule Köln. Also ich unterrichte Studierende dort, kann mir ein halbes Jahr die Kandidaten anschauen und kann natürlich da auch den einen oder anderen ansprechen, ob er vielleicht Interesse hätte, was als Trainer zu machen. Dann steigen die bei uns so als Co-Trainer ein und wir versuchen die dann auf unsere Idee auszubilden. Dazu machen wir Trainersitzungen, also einmal die Woche, das ist ganz fix, freitags 14 Uhr ist hier Trainersitzung, wo alle Trainer kommen dürfen. Es muss keiner, aber es dürfen alle kommen. Also wir haben immer, ich sage 80% sind immer da und nehmen das mit, dieses Angebot. Und da geht es natürlich um organisatorische Sachen, aber auch um inhaltliche Sachen, wo wir immer versuchen, das zu vermitteln, wie wir das Training machen, wie wir das machen. Und es ist natürlich bei uns auch immer noch so, dass ich selber auch noch mit auf dem Platz stehe, auch noch Training mache, wo natürlich viele auch so ein bisschen was abschauen können. Aber darüber versuchen wir, und das ist eigentlich die größte Aufgabe hier in der Fußballschule, das Trainingskonzept und auch das Ausbildungskonzept an diese verschiedenen Trainer, an diese verschiedenen Trainerkollegen heranzubringen, dass sie das auch umsetzen. So, wir kriegen von der Sporthochschule schon qualitativ richtig gute Jungs, auch charakterlich richtig gute Jungs. Und ich habe natürlich so auch ein paar Trainer, die vielleicht auch als Jugendtrainer in Köln schon bekannt sind, die jetzt inzwischen auch seit vielen Jahren hauptamtlich bei uns arbeiten, die natürlich dieses Konzept jetzt kennen und das eben auch umsetzen und dann natürlich auch dabei helfen, dass man das wieder den jüngeren Trainern weitergibt.
Ja. Wenn man in die ganz jungen Klassen bei euch reinschaut, dann findet teilweise gar nicht so ein klassisches Fußballspiel statt, sondern die spielen manchmal so Sachen wie 3 gegen 3 und dann auch mit 2 Toren oder so. Macht ihr sowas immer noch? Und wenn ja, warum?
Man muss vielleicht mal überlegen, warum kommen die Kinder zu uns? Also die Kinder, wenn die über Hütchen, über Stangen laufen wollten, wären sie wahrscheinlich eher zum ASV gegangen oder zum Leichtathletikteam der Deutschen Sporthochschule Köln. Dann hätten sie Leichtathletik gemacht. So, die kommen ja hierhin, weil sie Fußball spielen wollen. Und wenn man einfach mal ganz einfach, simpel denkt, da ist auch so Johann Cruyff ist für mich so ein Vorbild, der hat mal eine super Aussage getätigt, der hat gesagt, Fußball ist ganz einfach, aber es gibt nichts Schwierigeres als einfachen Fußball. Und damit hat er verdammt recht, wenn man das mal sich mal drüber Gedanken macht, er hat damit verdammt viel recht. Und wenn du ein guter Fußballer werden möchtest, dann musst du viel Fußball spielen. Wenn du ein guter Tennisspieler werden willst, dann musst du Tennis spielen. Da kannst du nicht nur Aufschlag üben, da musst du Tennis spielen. Wenn du ein guter Schwimmer werden willst, dann ziehst du deine Bahnen im Schwimmbad. Wenn du Langstreckenläufer werden willst, dann musst du laufen. So, also wenn du ein guter Fußballer werden willst, dann musst du Fußball spielen. Und alles vom 1 gegen 1 bis 11 gegen 11, Überzahl, Unterzahl, 3 gegen 3, 4 gegen 4, mit Anspielern, ist alles okay. Aber wir machen Aufwärmen, das ist ein technisches Aufwärmen, da ist das, was du gesagt hast, dass du mal um Hütchen dribbelst oder um Stangen dribbelst und sowas, das ist ein Aufwärmen, dass wir bereit sind, dass wir auch mental bereit sind und dann geht es in diese Spielformen rein. Weil wir eben nur dann gute Fußballer werden, wenn wir auch viel Fußball spielen. Früher haben wir das auf der Straße gemacht, das gibt es kaum mehr. Also müssen wir es in den Verein holen und wir müssen die Jungs spielen lassen. Und das ist ja das, weshalb sie eigentlich auch zu uns kommen.
Ja. Was ist deiner Meinung nach der größte Irrglaube, den Eltern haben, wenn es um das Beschreiten dieses Weges zum Fußballprofi geht?
Ja, ich glaube, wenn du Fußball im Fernsehen guckst oder auch im Stadion anschaust, sieht es ja sehr einfach aus. So, also du sitzt da oben, sagst ja gut, das kann ich auch. Wenn du mal die Chance hast, näher ranzugehen, also im Stadion ganz unten zu sitzen oder vielleicht auch mal im Profitraining im Geisbockheim oder sonst wo mal aus nächster Nähe zu sehen, erkennst du erst, welches Tempo und welche Intensität dahinter steckt. Und dann merkst du ganz schnell, da ist ja doch nochmal eine andere, ist ja doch nochmal eine andere Sache. Ich habe das selber mal erlebt, als ich meine A-Lizenz gemacht habe, waren in diesem Lehrgang nur Ex-Profis und ich. Und ich bin ja kein Ex-Profi. Ja, ich habe auch nicht so hohem Niveau gespielt. Ich hatte immer Trouble mit dem Ball. Mir hat es allerdings auch nie einer beigebracht. Und da habe ich gemerkt, ich hatte keine Chance. Ja, so André Breitenreiter, einfach so Namen, Fabrizio Haier, so diese Kollegen, die konnten Fußball spielen, das war Wahnsinn. Ja, aber die haben mich mitgenommen. Aber da habe ich gemerkt, da bist du meilenweit von weg. Ja, und jetzt haben wir noch nicht mal über Weltklasse-Niveau gesprochen. Also es ist ein solches Tempo, eine solche Intensität drin. Und ich glaube, dass das meistens unterschätzt wird. Und ich sage dann Eltern ab und zu auch, versucht mal, wenn ihr ein Spiel anschaut, ob im Stadion oder auch im Fernseher, nur mal für 3 Minuten immer den Namen des Spielers zu sagen, der gerade am Ball ist. Das schaffst du nicht, weil das Spiel so schnell wird, dass du irgendwann nicht mehr hinterherkommst. Dir nur diese Namen im Kopf zu merken. Und daran erkennst du die Intensität. Und ich glaube, das ist das Erste, was viele unterschätzen. Und das Zweite ist, wenn man mal ganz realistisch drauf schaut, du hattest es angesprochen, du hast natürlich lukrativ, also viel Geld, du verdienst viel Geld in diesem Beruf und wenn es gut läuft, eine Menge Ruhm. Was ist aber, wenn es nicht gut läuft? Und wie sieht denn so ein Profi-Alltag aus? Also wenn du jetzt bei Bayern München spielst, hattest du am Sonntagabend das Spiel. So, dann bist du zu Hause, dann montags wahrscheinlich auch noch zu Hause, dann fliegst du nach Köln, jetzt spielst du in Köln. Da spielst du morgen, dann hast du das nächste Spiel Samstagabend in Leipzig. Jetzt weiß ich nicht, ob die zurückfliegen oder direkt nach Leipzig fliegen. Dann hast du Champions League. Das heißt, du bist ja permanent unterwegs, du bist permanent in Hotels. Ich habe auch das Glück, dass ich viel reisen darf, bin auch viel in Hotels. Hotel ist immer gleich. Egal, wo du bist, kann noch so schön sein, aber es ist immer ein Hotel. Und du kannst ja auch als Fußballprofi dann nicht sagen, ich gucke mir jetzt die Stadt an. Also wenn jetzt der Harry Kane sagt, ja gut, wir spielen in London, ich gehe jetzt mal durch London, jetzt kennt er London, aber ich gehe mal durch London, schau mir das an, er hat ja keine Ruhe und das wäre ja auch aus Security-Sicherheitsmaßnahmen gar nicht möglich. Ich glaube, auch das wird oft unterschätzt. Man sieht diejenigen, die ganz oben auf der Suppe schwimmen, aber was wirklich dahinter steckt, das ist, glaube ich, auch vielen nicht klar und das wird auch unterschätzt.
Also was ich persönlich und meine Frau, was wir ein bisschen unterschätzt haben, ist wirklich der zeitliche Aufwand. Wie gesagt, unser Sohn war ja der einzige, glaube ich, aus der Mannschaft, der noch selber da hin und her gefahren ist. Alle anderen wurden gebracht. Also du hast einmal das, dass die meisten Eltern ihre Kinder da dann nach Junkersdorf rausfahren, 3-mal die Woche, 4-mal die Woche. Das ist die Trainingsintensität, die ihr habt, ne? Und dann kam noch dazu immer ein Wochenendspiel, jedes Wochenende ein Spiel. Und zu der Zeit, als mein Sohn da war, da sind die weil die so gut waren, sind die einen Jahrgang höher eingestuft worden. Aber dieser höhere Jahrgang hatte auch nochmal unterschiedliche Abstufungen. Das heißt, die haben dann da gegen Kinder gespielt, die ein Jahr älter waren oder anderthalb Jahre älter, aber die halt komplett im Breitensport waren. Und dann haben die immer so 9-1 und 18-2 gewonnen. Dann hat man nach ein paar Spielen festgestellt, hey, die sind da doch nicht so richtig. Lass uns mal am Sonntag nach dem Samstagsspiel noch eine Mannschaft suchen, wo die auch mal verlieren. So, das heißt, wir hatten 3 bis 5 Tage, teilweise manchmal 6, in der Woche, wo Fußball stattgefunden hat. Und das muss man als Familie erstmal mittragen. Ne? Wenn du ein Einzelkind hast, ja, wunderbar, dreht sich alles ums Einzelkind. Oder dann hatten wir auch mal bei Fortuna, da war auch ein Junge, den man so ein bisschen entfernt kannte, wo sind die hingefahren? Die sind ins Ausland gefahren, um dort Turniere zu spielen. Und das fand ich schon sehr extrem irgendwie, das alles mitgehen zu können. Das ist für eine Familie eine große Belastung. Bereitet ihr die Familien irgendwie darauf vor? Teilt ihr denen das mit oder erfahren die das dann einfach so, während es dann irgendwann läuft und so weit ist?
Ja, also das, klar, das teilen wir denen schon mit, was dahinter steckt. Ne? Das ist auch jedem bekannt. Hier trainierst du, ja, wenn du ab der U12 trainierst du hier 4-mal die Woche. Ich meine, die sind ja auch alle ambitioniert. Da musst du natürlich irgendwo auch eine gewisse Trainingshäufigkeit anbieten. Was ich allerdings feststelle, bei vielen Eltern oder bei vielen Familien ist es so, dass dann auch dieser Fußball nicht nur das Hobby des Kindes ist, sondern das Hobby der ganzen Familie. So, und es gibt ja viele, die dann wirklich das einfach auch gerne ihren Kindern zuschauen, beim Training, beim Spiel. Was übrigens auch nicht immer gut ist, weil wenn immer einer hinter dir steht, der dir zuschaut, ist ganz einfach, wenn du in einem Büro arbeitest und du arbeitest am Computer und auf einmal steht einer hinter dir und schaut dir auf die Finger, vertippst du dich bei jedem Wort. So, und deswegen sage ich, also eigentlich müssten wir Training mal unter Ausschluss der Öffentlichkeit machen, dass die Kinder einfach mal für sich und auch mal was falsch machen können und nicht eben nachher wieder hören, was sie alles für Mist gemacht haben. Das ist also auch ein sehr zwieschneidiges Schwert, dass die Leute dann immer dabei sind. Aber für viele ist das Hobby und dann ist es das Hobby der Familie. Was natürlich auch wieder schlimm sein kann, wenn es nämlich dann vorbei ist, dann ist das Hobby für die ganze Familie weg. Ja, aber das ist das, was ich feststelle und die Leute, die bei uns sind, wir hören ganz oft, die wollen noch mehr Spiele haben, anstatt weniger. Aber es gibt eben auch ein Leben neben dem Fußball und ich finde es auch immer klasse, wir haben jetzt auch einen Jungen hier, ich habe das auch für mich entdeckt, so Mountainbiken als Hobby und der macht auch noch Mountainbiken für wie verrückt. So, und ich finde das klasse, dass der noch irgendwie was anderes auch noch dazu macht, weil das Leben eben nicht nur aus Fußball besteht und dann ist es vielleicht auch nicht so schlimm, wenn du realisierst, okay, im Fußball wird es nichts werden, aber es gibt eben auch noch ein paar andere Sachen, mit denen du ein super tolles Leben führen kannst.
Ja, du hast es gerade schon ein bisschen angerissen und auch mit dem Lukas Kübler schon mal haben wir das Thema aufgegriffen. Wenn du sagen müsstest, was unterscheidet die Spieler, die es später schaffen, von den ganzen anderen? Was haben die, was die anderen nicht haben?
Ja. Also auch da kannst du, es gibt natürlich manche, das sind Naturtalente, Jahrhunderttalente. Also der Florian Wirtz, ich sage immer, der hat in der U8 so Fußball gespielt, wie er jetzt Fußball spielt. Der konnte das in der U8 schon. Das war einfach der. Ich kenne seinen Vater auch, der ist auch, ich jogge dann hier an der Vorwiese, da ist er mit dem Fahrrad neben mir hergefahren. Dann hat er immer gesagt, nee, so gut ist der Florian nicht. Er hat gesagt, nee, der ist nicht so gut, der ist einfach Weltklasse. Ah, nee, du übertreibst. Und aber das, der ist einfach nochmal, ja, es gibt viele verdammt gute Fußballer und dann kommt halt nochmal ein Messi, ein Ronaldo, Florian Wirtz, auch ein Kai Havertz, die waren einfach nochmal woanders unterwegs. Bei den anderen ist es wirklich dieses, was alle, die sonst geschafft haben, von denen ich betreut habe, es war immer ein entspanntes Umfeld und es waren immer die Spieler selber, die es wollten. Und wir hatten, als ich noch beim 1. FC Köln war, hatten wir mal eine Fortbildung, da war ein Psychologe da und der hat was gesagt, das ist mir im Kopf haften geblieben. Der hat gesagt, warum versuchen wir eigentlich immer, die anderen zu ändern, wo es doch schon so schwer ist, dass wir selber uns ändern. Wieso gehen wir immer auf die anderen, dass die was verändern müssen? Und das habe ich mir wirklich zu Herzen genommen, dass man einfach auch versucht, Umstände oder auch Menschen so zu nehmen, wie sie sind und eben nicht versucht, die zu verändern, sondern es ist eben so. Und eigentlich auch die Menschen, die einfach die Umstände, wie sie hier sind, annehmen und versuchen dann damit das Beste zu machen und eben nicht kommen und sagen, ja, der Trainer und der Trainer hat das und der Trainer ist da und der Trainer ist da. Nee, jetzt habe ich den Trainer, jetzt muss ich mit dem Trainer auch klarkommen. Und vielleicht muss ich mich dann da anpassen. Das sind eigentlich die, das hatten alle gemeinsam. Ja, und ich, da waren auch Spieler dabei, die vielleicht auch mal kompliziert waren, wo mit den Eltern schon auch mal ein schwierigeres Gespräch hattest, aber es ging dann immer um diese Sache. Und es war keine Beschwerde oder ein Motzen oder sonst was, sondern vielleicht auch mal eine Erklärung. Und die Spieler sind eigentlich die, die es geschafft haben. Die, die die größte Welle gemacht haben, die haben irgendwann aufgehört. Die sind verschwunden.
Okay. Wie wichtig ist deiner Erfahrung nach das, was ich mal als genetische Ausgangslage bezeichnen möchte, im Vergleich zu dem, was dann wirklich durch Training und Disziplin hinten dran kommen kann?
Ja, die böse Genetik. Also es ist natürlich so, dass Technik kannst du eine ganze Menge lernen. Ja, ich meine, wenn du natürlich dein Leben lang irgendwie Skischuhe anhast, dann wird es schwer mit dem Fußballspielen. Aber das Technische, können wir eine ganze Menge beibringen. Also wenn einer kommt, der technisch nicht gut ist, da sind wir für da, da können wir sehr, sehr viel helfen. Es ist natürlich schon genetisch vorgegeben, ist einfach dieses Thema Schnelligkeit. So hast du eben schnell zuckende Muskelfasern, hast du langsam zuckende Muskelfasern, also rot-weiß, die weißen sind die schnell zuckenden, die roten sind die langsam zuckenden Muskelfasern. Da gibt es ein paar Intermediäre, da kannst du im Training noch was machen, du kannst an der Lauftechnik vielleicht ein bisschen was machen. Aber ein Spieler, der per se schon mal schnell ist, der hat eben Riesenvorteile. Wenn du Tempo hast, hast du einfach Riesenvorteile, wenn du einen Antritt hast. Wobei man auch da vorsichtig sein muss, weil sich in der Pubertät da was entwickeln kann. Also ich habe auch schon Spiele erlebt, die eigentlich nicht sonderlich schnell waren, aber nach der Pubertät auf einmal zu Pfeilen wurden. So, also auch da nicht zu früh ein Urteil fällen. Es gibt sicherlich Athletiktrainer, die so ein bisschen das abschätzen können. Hat der schnell zuckende Muskelfasern oder nicht? Muss der sich nur erst noch entwickeln? Testosteron, Pubertät und so weiter. Aber das ist schon was, wo genetisch eine ganze Menge vorgegeben ist. Die anderen Sachen, auch Spielverständnis, lernst du, indem du viel spielst, indem du vielleicht auch viel Fußball guckst. Da sind wir wieder da. Interessiert dich das, was du da machst? Interessiert es dich nicht? Guckst du am Wochenende Fußball? Guckst du es nicht? Und ich kann mein Kind vor den Fernseher setzen und sagen, du guckst dir jetzt das Spiel an. Wenn das da keinen Bock drauf hat, wird es nicht sehen. Aber wenn der sagt, boah geil, heute Abend ist Fußball, ich kann Fußball gucken, schön. Und der guckt da hin und guckt sich das an, weil es ihn interessiert, dann wird er sich entwickeln. Ja, also die Genetik bei diesem Thema Schnelligkeit, ja. Ansonsten sind die Sachen schon trainierbar.
Gibt es unter den Kindern einen Konkurrenzkampf? Gibt es einen Konkurrenzdruck oder sind das alles noch 11 unbefangene Freunde?
Ja, also diese 11 Freunde, das gibt es nicht. Ich sage, das muss vielleicht auch nicht sein. Auch hier im Trainerteam, wir kommen super miteinander klar, aber es ist auch so, dass hier sicherlich Trainer sind, wo ich sage, mit dem müsste ich jetzt nicht unbedingt ein Bierchen trinken gehen in meiner Freizeit. Ja, aber man kann eben gut zusammenarbeiten. Und hier ist es so, ihr wollt zusammen Fußball spielen. Klar, also es ist schwierig, also wo man schon immer ein bisschen aufpassen muss, wenn jetzt jemand so zum Probetraining zu so einer Mannschaft kommt, dann sagen natürlich schon manche, oh, der könnte ja ein Konkurrent sein. Das sind aber meistens dann, also die besten Spieler haben damit kein Problem. Wenn du wirklich etwas kannst, dann fürchtest du keine Konkurrenz. Das ist immer so im Leben. Wenn du wirklich gut bist und wirklich was kannst, dann sagst du, oh, jetzt kommt einer, der hat auch was drauf, klasse. Kann ich mich ja vielleicht auch weiterentwickeln. Ja, oder ein guter Spieler wird sich freuen, wenn noch ein guter Spieler in die Mannschaft kommt. Ein schwächerer Spieler wird vielleicht Angst kriegen und wird sagen, ein bisschen schneiden oder so. Also sowas gibt es schon, so ein bisschen Konkurrenzgedanke, wobei ich auch da sage, meistens sind dann die Kinder von uns Erwachsenen wieder verdorben. Kind an sich ist erstmal, hat ja Herbert Grönemeyer damals so schön besungen, gebt den Kindern die Macht. Ein Kind ist da erstmal eigentlich unvoreingenommen, ja, und will einfach erstmal nur Fußball spielen und sieht das gar nicht so. Ja,
Okay. Ich glaube, ich würde Herbert Grönemeyer ein Stück weit widersprechen. Der Alltag mit 4 Kindern braucht doch schon etwas elterliche Struktur und Führung. Ja, aber okay, es ist ja, glaube ich, auch nicht. Man muss es mit einer Prise Salz nehmen, diese Aussage von Herbert Grönemeyer. Es ist auch nicht alles schlecht daran. Was passiert mental mit Kindern, wenn die feststellen, dass es dann doch nicht zum Profi reicht? Hast du da irgendwelche Erlebnisse, Gespräche, wo du mit einem Kind auch mal dann ein bisschen empathisch, einfühlsam sprechen musstest, um dem zu erklären, hey, pass auf, das wird vielleicht nichts, aber ich fange dich irgendwie auf?
Ja, das ist natürlich ein großes Problem. Wir haben hier auch viele Spieler, die dann von Nachwuchsleistungszentren verpflichtet werden. Was ich denen dann immer sage, ist erstmal toll, dass du zum Beispiel jetzt zum 1. FC Köln kannst. Jeder fußballspielende Junge in Köln träumt davon, dass er da mal trainieren und dort spielen darf. Und du schaffst es jetzt. von deiner Einstellung her. Jedes Jahr, das du da verbringen kannst, ist für dich ein Geschenk. Und das nimmt dir keiner mehr. Jedes Jahr, dass du da warst, kann dir kein Mensch der Welt mehr nehmen. Diese Erfahrung hast du gemacht. Du wirst dort nicht schlechter werden. Du hast auch dort sehr gute Trainer, du hast dort eine sehr gute Ausbildung. Du wirst dort nicht schlechter werden. Also nimm das einfach für deine Karriere im Fußball, wo immer die dich auch hinführt, als eine Bereicherung. Und du musst davon ausgehen, dass es irgendwann vorbei ist. Also die wenigsten werden nach der Jugend beim 1. FC Köln oder auch sonst wo einen Profivertrag unterschreiben. Sondern die meisten werden irgendwann, dem wird gesagt, das war's hier. Und da musst du vielleicht einen anderen Weg finden. Trotzdem hast du ja jedes Jahr, dass du dort gespielt hast, was mitgenommen, was dir kein Mensch auf der Welt mehr nehmen kann und wo ganz viele von träumen, dass sie dieses Erlebnis überhaupt mal haben. Also das ist das schon mal die Herangehensweise und auch den Eltern zu sagen. Unterstützt euer Kind, aber macht es nicht verrückt und glaubt nicht, jetzt ist der Profivertrag unterschrieben. Geht mit der Haltung rein, jedes Jahr hilft dir. Dann ist das nachher vielleicht auch etwas einfacher, dass du darauf vorbereitet bist und dass du auch deinem Kind sagst, hör mal, und wenn du da aussortiert wirst, wir unterstützen dich weiter. Du bist weiterhin unser Sohn, wir lieben dich weiterhin, gar kein Problem. Aber die Jahre haben wir doch mitgenommen, ist doch toll. Ist ja eine ganz andere Herangehensweise, als zu sagen, oh, mal schauen, wie lange wir da bleiben und was passiert, wenn nicht mehr. So, ja, also genieße es, die Zeit, die du da bist. Und klar, ich glaube, und das wird ja auch oft diskutiert, das Thema, wenn du dann nicht weiter übernommen wirst in einem Nachwuchsleistungszentrum, die nächste Stufe nicht mehr schaffst, dass da die Betreuung noch nicht so ideal ist. Und dass da sicherlich geholfen werden muss. Und ich weiß auch aus Gesprächen von Spielern und Eltern, die ich auch mal betreut habe, dass die Kinder in richtig tiefes Loch gefallen sind, dass die ganz große psychische Probleme gekriegt haben, weil sie natürlich ihre ganze Jugend für diesen Traum geopfert haben oder hingegeben haben, der auf einmal, ganz viele Jahre, die auf einmal sinnlos erscheinen, weil du das halt dann vielleicht kurz davor nicht mehr geschafft hast. Du bist vielleicht noch deutscher Meister in der U17 geworden, kommst noch in die U19, spielst dann noch das Finale um die deutsche Meisterschaft, aber kriegst keinen Vertrag für die U23. So, und da ist es dann schon sehr, sehr wichtig, weil das kann dann schon in eine ganz gefährliche Richtung gehen. Wobei ich auch da sage, auch da die Eltern wieder, sagt eurem Kind doch ehrlich, wie es aussieht. Ja, und ich wollte auch mal Fußballprofi werden. Meine Eltern haben mir gesagt, du, das wollen so viele, das wirst du nicht schaffen. Das sind die wenigsten, die das schaffen. Ja? Die waren halt da ehrlich zu mir, wobei ich jetzt den Eltern nicht sage, sagt ihm, das wird eh nichts. Aber sagt ihm, du Junge, nimm alles mit, was du mitnehmen kannst, dann hast du zumindest alles dafür getan. Aber es kann durchaus vorbei sein. Der Weg dort kann vorbei sein. Aber dann gibt es halt einen anderen Weg, der weitergeht. Ja, also da sind auch die Eltern natürlich mit drin, aber natürlich auch musst du dann Spieler, denke ich, schon auch entsprechend auffangen, wenn die jahrelang bei dir waren. Kannst du denen nicht einfach von Kopf knallen, das war's, tschüss, kriegst keinen Vertrag. Das ist schon brutal.
Ja, als wir dann mit dieser Fußballschule bei dir dann diesen Weg mit unserem ältesten Sohn gegangen sind, dann haben wir uns auch mal eine Dokumentation am WDR oder so angeschaut, wo es eben darum ging, wie Kinder und Jugendliche auf dem Weg zum Fußballprofi, was die alles erleben. Und da ging es eben auch um solche Leistungszentren oder was du gerade angesprochen hast. Lass uns das gleich nochmal ein bisschen aufdröseln, was das genau bedeutet. Aber in dieser Doku ging es dann halt darum, die Kinder werden eingeladen dann zu Profivereinen oder spielen dann halt auch in der Nationalmannschaft. Und irgendwann kann es einfach sein, dass die beim nächsten Mal nicht mehr eingeladen werden. Ohne Begründung, ohne irgendwas. Und ich glaube, das ist dann dieser Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass da die Betreuung nicht ideal ist und dass Kinder dann in ein Loch fallen können.
Ja, es ist eben dann irgendwann so, ab einem gewissen Alter und ab einem gewissen Leistungslevel, Leistungsniveau, heißt es dann, friss oder stirb. Also entweder du bringst es und wenn du es nicht bringst, dann ist es halt vorbei. Das ist natürlich jetzt nehmen wir auch mal Sport an sich oder Fußball als Kunst. Ja, also auch wenn du sonst in der Kunst, ob das in der Musik ist, ob das ja, als Künstler, Maler, was weiß ich, entweder du bringst es dann oder kein Mensch kauft halt dein Bild, weil es halt nicht gut genug ist. Das ist brutal. Irgendwann kommst du dann dahin, dass du dann die Betreuung ja, besser machen kannst, vielleicht auch besser machen solltest. Du darfst ja nie vergessen, du hast ja mit Menschen zu tun. Ne? Denke ich, ist eine Aufgabe. Aber man muss sich schon auch klar sein, wenn ich diesen Weg beschreite und ich sage, ich gehe jetzt dahin und ich will auf dem allerhöchsten Niveau und ich will vielleicht auf Weltklasse-Niveau, dann wird es eben irgendwann auch hart. Und selbst die ganz da oben spielen, die erleben auch ihre harten Zeiten. Es ist halt leider im Sport so, dass du das in jungen Jahren machst, sodass du das sehr, sehr in sehr, sehr jungen Jahren erlebst. In anderen Branchen erlebst du es vielleicht, wo du schon reifer bist und das besser wegstecken kannst. Aber Sport ist eben etwas, was sehr jung stattfindet. Und ich will jetzt gar nicht aufs Turnen gehen, was man da teilweise gehört hat, was da passiert, die eben mit 16 dann schon bei Olympia turnen wollen und nicht diese finanziellen Sachen kriegen, die du vielleicht beim Fußball kriegst.
Ja, da sprichst du ein wichtiges Thema an mit den jungen Jahren. Denn wenn es dann wirklich auch mal gut läuft, dann sind junge Menschen, die charakterlich noch in der Reifephase sind vielleicht, sind plötzlich damit konfrontiert, dass sie viel Geld und viel Ruhm erfahren. Was gebt ihr euren Spielerinnen und Spielern mit auf den Weg, damit die da einigermaßen sauber durchkommen, nicht abheben oder irgendwie komplett den Bezug zur Realität verlieren?
Ja, jetzt ist es natürlich bei uns in der Fußballschule noch so, dass sie kein Geld kriegen und auch das mit dem Ruhm noch eingeschränkt ist, sondern du eben auch hier wieder, was ich gerade angesprochen habe, diese menschliche Komponente. Das heißt, vielleicht auch dazu eine Anekdote, das war in einem Ferienkurs, da gehen wir immer hier an der Sporthochschule zum Mittagessen und wir sitzen da, sind alle am Essen, wir Trainer sitzen am Trainertisch und essen, dann kommt ein Junge an den Tisch und fragt mich, Klaus, gibt es hier Frauen? Ja, der war 12 oder so. Ich gucke den an und sage, hä? Wie meinst du das denn jetzt? Ja, ob es hier Frauen gibt? Ich sage, meinst du Putzfrauen? Ja, genau. Sag ich, ja klar gibt es hier Putzfrauen. Ja, dann kann ich meinen Dreck ja liegen lassen. So, dann war dem Essen runtergefallen, dem Mann, was weiß ich, die Pommes auf den Boden gefallen. Und dann sah ich das, sag, Moment mal. Du gehst jetzt da vorne an die Theke, sagst, dass das dir runtergefallen ist, dann kriegst du einen Lappen und ein Kehrblech und dann machst du das weg. Ich? Sag ich, ja natürlich du. Wer denn sonst? Und das war auch hier den Jungs. Ich komme hier in die Kabine, da war da, was weiß ich, die U15 drin. Da liegen die Tapes auf dem Boden. Ja, die tapen sich ja die Schienbeinschoner und die Knöchel, was weiß ich, liegen die Tapes auf dem Boden. So, dann ist es natürlich meine Aufgabe, am nächsten Tag auch da reinzugehen und denen zu sagen, passt mal auf, dass ihr euch da tapet, ist ja für mich völlig in Ordnung. Aber was glaubt ihr eigentlich, wer abends die Tapes für euch dann in den Mülleimer wirft, wenn ihr das nicht könnt? Habt ihr ein Problem mit mir? Wollt ihr mich ärgern? Seid ihr was Besseres als ich, dass ich das für euch machen muss? Und dann passiert das nie wieder. Am nächsten Tag ist die Kabine sauber. Da muss ich noch nicht mal mit dem erhobenen Zeigefinger. Und wenn ihr das nochmal macht, dann könnt ihr euch draußen umziehen oder irgendwie so eine Sache. Einfach sagen, warum? Warum macht ihr das? Manchmal ist es denen, glaube ich, gar nicht bewusst, was sie da eigentlich veranstalten. Und das eben, aber das ist natürlich so eine stete Sache. Also steter Tropfen höhlt den Stein. Das kannst du nicht einmal machen. Das musst du in 3 Wochen, und du hast 4 Kinder, da weißt du, wovon ich rede. Das musst du ja immer wieder machen, damit das irgendwo so haften bleibt. Und ich habe von dem Norbert Elgert auch das Buch gelesen und da hat er auch eine super Aussage drin. Der hat gesagt, schau nur zu Leuten herab, wenn du ihnen aufheben willst, aufhelfen willst. Sonst schau niemals zu jemandem herab. Und du musst natürlich auch als Trainer oder vielleicht auch als Leiter dieser Fußballschule das vorleben. Wenn ich jetzt hier arrogant rumlaufe, dann gucken sie das ab. So, aber wir sind eben nicht arrogant. Wir sind zu jedem freundlich und jeder kann hier hinkommen und jeder wird willkommen geheißen. Und ich erlebe das oft in Ferienkursen, wo wir wirklich viele Kinder haben, 100 Kinder hier. Dann liegt irgendwo eine Flasche auf dem Boden. Und wir gehen zurück vom Essen und die kicken diese Flasche durch die Gegend. Und dann sind wir vor der Fußballschule und dann lassen die liegen. Und dann sage ich mal, ja, aber jetzt könnt ihr die doch auch noch gerade wegwerfen. Dann bleibt die hier nicht liegen. Ja, die ist nicht von uns. Sag ich, wisst ihr was, Jungs, ist okay, die ist auch nicht von mir, aber ich mache das für euch. Am nächsten Tag machen die das.
Ja, Vorbild.
Ja, über Vorbild eben erziehen. Ja, und das dann natürlich auch fortsetzen in den Leistungszentren, dass du eben nicht, dass sie nicht alles kriegen, dass sie nicht 3 Pädagogen haben und 5 Psychologen haben und was weiß ich was. Wenn ich früher in Mathe eine 5 geschrieben habe, das ist öfter vorgekommen, als man sich vorstellen kann, hat mein Vater eben zu mir gesagt, kann 2 Gründe haben, du bist zu faul oder du bist zu blöd. Setz dich auf deine 4 Buchstaben und sieh zu, dass du es lernst. Wenn du Fragen hast, frag mich. So, und ich denke auch heute, wenn irgendwas nicht klappt, einfach zu sagen, pass mal auf. Ja, ich mache ein Training und habe ich nicht kapiert. Sag ich, kann nur 2 Gründe haben. Entweder du hast nicht zugehört, du bist zu faul zum Zuhören oder du bist zu doof. Was ist ja? Ich bin nicht zu faul. Sag ich, also bist du zu doof? Nein! Sag ich, ja, welcher Grund ist es denn dann? Ja, also immer so wieder diese Sache zurückgeben. Wer ist denn für was verantwortlich? Und damit habe ich schon, nur eben, das ist natürlich dauerhaft. Immer wieder.
Ja, Eigenverantwortung ist ein wichtiger Punkt, generell im Leben. Und jetzt hast du gerade nochmal die Leistungszentren angesprochen. Ich würde mit dir gerne einmal darüber reden, wie jetzt der konkrete Weg bei euch an der ersten Jugendfußballschule Köln aussieht. Und dann werden diese Leistungszentren ja gleich auch in dieser Entwicklung auftauchen, dass wir mal kurz besprechen, was genau da los ist. Ich fange mal ganz am Anfang an. Also nehmen wir an, mein Kind besteht bei euch das Probetraining und wird als 8- oder 9-jähriger Junge da angenommen. Was passiert dann im ersten Jahr und wie ist grob gesagt dann die weitere Entwicklung bei euch?
Ja, also wenn der angenommen wird, dann spielt er bei uns in der Mannschaft. Und wenn der jetzt ein U9- oder U10-Spieler ist, würde der dreimal die Woche trainieren und hat eben am Wochenende meistens einmal, manchmal auch zwei Sachen am Wochenende, im Hallenturnier oder eben Meisterschaftsspiele. Und dann spielt er am Wochenende bei uns. Das ist ein ganz normaler Vereinsspieler der ersten Jugendfußballschule Köln und ist eben dann dabei. Und wir haben so Trainingspläne und einen Lehrplan, der dahinter steht, also eigentlich ähnlich wie in einer Schule. Es gibt ganz klare Ziele, die erreicht werden müssen, die die Trainer erreichen müssen mit ihren Spielern. Und es gibt für jede Mannschaft Trainingspläne, die ich aufstelle, an die sich die Trainer halten müssen. Also in diesen Trainingsplänen steht drin, welcher Trainingsblock wird trainiert und welcher Schwerpunkt wird trainiert. Also zum Beispiel montags musst du Techniktraining machen und in der ersten Woche ist der Schwerpunkt Dribbling. Geht also ganz viel um Dribbling. So, und da gibt es Pläne, da müssen sich die Trainer dran halten. Wie sie das umsetzen, obliegt den Trainern, also welche Trainingsform sie dann wirklich nutzen. Da haben wir auch natürlich eine Übungssammlung, aber da können die Trainer auch selber kreativ werden.
Ganz kurz dazu, wenn du sagst, die spielen, gegen wen spielen die? Sind das dann alles noch Vereine aus dem Umfeld oder geht es dann gegen die Jugendmannschaft von Schalke, Wolfsburg und Bayern?
Also wir spielen hier im Kölner Raum, also hier in der Meisterschaft. Wir sind beim Fußballverband Mittelrhein ja gemeldet und spielen dann hier im Kreis- oder Verbandsspielbetrieb mit. Ja, mit den älteren Mannschaften ist es dann Verbandsgebiet, also Fußballverband Mittelrhein. Und bei den jüngeren Mannschaften ist Kreis Köln. Dann spielen wir hier in Köln meistens im rechtsrheinischen Bereich. Im linksrheinischen Bereich, Entschuldigung. Im linksrheinischen Bereich, natürlich, weil wir hier linksrheinisch sind. Natürlich suchen wir uns auch mal stärkere Gegner vielleicht oder besondere Gegner, wo wir auch ein bisschen fahren müssen oder mal zu einem Turnier nach Holland, weil in Holland wirklich sehr schöne Fußballturniere auch veranstaltet werden. Und wir haben natürlich auch Anfrage von Leistungszentren, die ganz gerne gegen uns spielen, weil sie wissen, dass unsere Jungs Fußball spielen. Die knüppeln nicht dazwischen oder treten, sondern uns kommt es halt darauf an, dass wir auch Fußball spielen. Dann spielen die auch mal ganz gerne gegen uns. Also das ist so der Spielbetrieb, den wir haben.
Jetzt hast du gerade diesen Ausbildungsplan angesprochen mit den verschiedenen Blöcken. Welche Blöcke sind da drin und wie sehen diese Blöcke dann aus, die Themen, die ihr da behandelt?
Ja, also es ist eigentlich ganz einfach. Es gibt als Trainingsblöcke gibt es Technik, es gibt Koordination, es gibt Taktik, Athletik und wir haben so ein Spiel 4-gegen-4 Spieltag und es gibt Individualtraining. So, und das verteilen wir über die Woche. Das sind so die Trainingsblöcke. Und dann gibt es natürlich zu allen Trainingsblöcken Schwerpunkte. Also bei Technik ist es so, ein Schwerpunkt ist Dribbling, anderer Schwerpunkt ist Passen, nächster Schwerpunkt ist Ball an- und Mitnahme, nächster Schwerpunkt ist Defensiv-Zweikampf. Das ist natürlich auch schon ein bisschen was Taktisches. Und das wird dann so über den Monat verteilt. Und dann ist es natürlich so, wenn wir jetzt über eine U8 oder U9 reden, da ist natürlich ganz viel Technik über die Woche verteilt. Da wirst du keine Taktik finden. Ja, da gibt es auch mal Koordinationstraining, koordinatives Aufwärmen.
Weil die Kinder sind kognitiv noch nicht in der Lage, Taktik umzusetzen? Oder warum?
Naja, also du musst erstmal eine technische Ausbildung haben, damit du überhaupt taktisch agieren kannst. Das heißt, wenn du noch nicht richtig passen kannst und eben den Ball noch nicht zu einem Mitspieler bringen kannst und noch gar nicht weißt, was ist eigentlich anbieten, freilaufen, du kannst keinen Ball kontrollieren, da brauchen wir nicht mit Taktik anzufangen. So, und das ist auch einfach, wie du auch sagst, kognitiv wäre das einfach noch viel zu weit. Das heißt, da gibt es vielleicht mal Spielverhalten. Das ist so ein Oberbegriff. Ja, wie wollen wir denn Fußball spielen? Da kannst du so ein paar Sachen machen, aber taktisch machst du in diesem Alter nichts. Dann machst du einfach, da geht es darum, die sollen erstmal Fußball spielen lernen, die sollen mit Ball machen, dann machen wir technische Sachen. Und wenn du dann bei der U15 bist, da ist vielleicht mal Technik im Aufwärmen, aber ansonsten ist natürlich über die Woche verteilt sehr viel Taktiktraining. Da machst du dann schon sehr viel mehr taktische Sachen, so in den einzelnen Spielphasen, die du dann hast. So, und so ist das aufgebaut. Das erkennst du dann schon, so einen roten Faden von der U8 bis irgendwann zu U17, dass sich die ganze Sache verändert und dass natürlich dann bei der U17 auch der athletische Bereich immer deutlicher wird, als du das bei einer U8 machst. Also unsere U8 und U9, die machen im Athletiktraining eigentlich sportartübergreifendes Training. Die turnen da auch mal. Wir haben da einen Athletiktrainer, der macht dann mit denen Turnübungen. Da machen die Purzelbäume, Handstände, was weiß ich was. Ja, was eigentlich erstmal mit dem Fußball gar nichts zu tun hat. Oder wir haben jetzt auch aus den USA einen Vater, der ist professioneller Balletttänzer. Der hat sich dann auch sehr schön hier vorgestellt. Der hat gesagt, ihr könnt euch das so vorstellen, ich bin wie der erste FC Köln. Ich bin erste Liga, aber ganz unten.
Ja, da kann man als Bayern-Fan ganz gut drüber lachen.
Ja, genau. und der macht zum Beispiel einmal die Woche über alle Teams, macht der hier Ballett mit denen. Also mit Musik und so Rhythmusschulung, ist also auch ein koordinatives Training, aber so Rhythmusschulung. Und wenn du Fußball siehst, Fußball ist ja immer Rhythmus, hat immer mit Rhythmus zu tun. Und erst haben die Jungs gesagt, da müssen wir da tanzen. Aber auch dieser Mensch, das war auch wieder so einer, der mich darin bestärkt hat, der macht das mit so einer Leidenschaft, seine Sache. Klar, der macht professioneller Balletttänzer. Und wenn der die Sachen vormacht, das fasziniert die Jungs dermaßen, dass sie das auch können wollen, dass sie das nachmachen wollen. Also eine absolute Bereicherung für die Ausbildung, die wir hier haben. Aber das ist eben das, was dann so verteilt wird und worüber wir eben diese Fußballausbildung gewährleisten und begleitend, allumfassend eben immer dieser pädagogische Weg. Ja, brauchen wir Strafen? Zum Beispiel, wo ich immer wieder mit den Trainern diskutiere, ist, eine Mannschaft verliert, jetzt müsst ihr 10 Liegestütze machen. Ich sage, aber Liegestütze ist doch keine Strafe, das ist ja was Gutes. Wir müssen den Spielern klar machen, dass wenn du Liegestütz machst, ist das was Gutes, das ist keine Bestrafung. Und müssen wir jemanden, der verloren hat, müssen wir den noch bestrafen? Der ist doch schon gestraft genug, weil er hat verloren. Also ich bin auch, ich
sage... Das wollte ich gerade sagen, die Niederlage selber, die tut doch jedem ambitionierten Kind schon weh.
Ja, und ich sag auch, ich halte immer ein Ergebnis fest. Also wenn wir ein Abschlussspiel machen, sage ich ja, Rot hat 10-5 gewonnen. So, und dann sagst du schon, ja, oder ein Trainer, das fand ich auch, das ist eine richtig schöne Strafe. Du spielst ein Turnier und am Ende gibt es ein Finale. Beim Finale müssen aber alle zugucken. Weißt du, wie viel Feuer in diesem Training drin ist, weil natürlich keiner Bock hat, den anderen beim Fußballspielen zuzuschauen. Ja, und dann machst du halt am Ende noch ein Finale, 5 Minuten. Also da hast du dann das, wenn du das Finale nicht erreicht hast, dann musst du den anderen 5 Minuten zugucken. Und beim nächsten Mal sagst du dir, hey, da bin ich aber im Finale, weil da habe ich keinen Bock drauf. Ja, das sage ich, das finde ich dann schon wieder gut, damit du auch so ein bisschen Intensität und auch ein bisschen Ehrgeiz in so ein bisschen Wettkampfdruck reinkriegst in ein Training, was ja sonst schwierig herzustellen ist. Aber ich bin halt absolut kein Freund von irgendwelchen Strafen oder noch schlimmer Strafandrohungen.
Okay, dann gehen wir jetzt diesen Weg mal weiter. Das Kind entwickelt sich U8, U9, U10, U11, U12. Es wird immer intensiver. Diese Blöcke, die du gerade genannt hast, die bleiben aber konstant. Es waren, glaube ich, 4 oder 5 Blöcke. Ne?
Ja. Ja, es ist im Fußball, gibt es ja mehr nicht. Also in jeder Sportart gibt es Technik, es gibt Taktik, es gibt Athletik und es gibt den psychologischen Bereich, den psychischen Bereich, Persönlichkeitsbereich, diese Geschichte. Das sind die 4 Bereiche und das musst du eigentlich irgendwo verteilen.
Und dann kommen diese Leistungszentren, glaube ich, ins Spiel. Wie sieht das aus? Also ich meine, ihr seid ja jetzt bekannt dafür, dass ihr gute Spieler ausbildet. Gibt es dann regelmäßig Scouts, die sich das angucken, was da passiert von den verschiedenen Leistungszentren? Gehen die dann auf die einzelnen Spieler zu oder wie entwickelt sich das? Und ist dieses Aufgenommenwerden in einem Leistungszentrum, ist das wirklich auch ein Ziel, das ihr anstrebt mit euren Spielern?
Also es ist so, unsere Spieler sind bei allen Leistungszentren hier in Köln und Umgebung bekannt. Also die Scouts sind permanent da, schauen sich permanent die Spieler an, weil sie eben wissen, dass wir hier, wie wir hier ausbilden und dass wir viele sehr, sehr gute Spieler haben. So, das heißt, die gucken sich das an und dann haben wir eine Vereinbarung mit den Leistungszentren, die hier in der Gegend sind, also 1. FC Köln, Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen, Viktoria Köln, was haben wir noch, MSV Duisburg, dass wir gesagt haben, passt auf, vor Januar trainiert keiner bei euch. Wir wollen erstmal mit unseren Spielern, die wir jetzt hier haben, wollen wir ja erstmal arbeiten. Ja, weil sonst würde das schon im September wieder losgehen. Sage ich, jetzt arbeiten wir erstmal und dann ab Januar, wenn ihr dann Interesse an Spielern habt, dann können die gerne bei euch trainieren. Und dann ist es so, dass ich E-Mails kriege von den Vereinen, dass Spieler aufgefallen sind und sie die gerne zum Training einladen möchten. Normalerweise sind dann direkt Termine dabei. Wir leiten das dann an die Eltern weiter. Und jetzt ist es schon mit einigen Vereinen, bin ich schon so, ich sage, wir leiten das weiter. Trainingsfreigabe ist hiermit erteilt. Also ich mache gar nicht mehr diese schriftlichen Dinger da, die Zettel, sondern da ist erteilt. Und wenn das dann für die Eltern auch passt, können die diese Termine wahrnehmen und stellen sich eben dann bei den Leistungszentren vor, machen da ihre Probetrainings und im Idealfall überzeugen sie dann, werden verpflichtet. Wir ermöglichen den Spielern immer, diese Trainings zu machen. Wir kooperieren auch nicht mit jemandem fest. Ich hatte jetzt einen holländischen Verein, Roderick gerade, die wollten uns als festen Kooperationspartner haben. Da habe ich gesagt, pass auf, wir können gerne zusammenarbeiten, nur wir arbeiten mit jedem zusammen. Zu uns kann jeder kommen und von uns kann jeder überall hingehen. Also es ist auch nicht so, dass wir sind in Köln, wir sind Kooperationspartner des 1. FC Köln. Nein, wenn hier Borussia Mönchengladbach einen Spieler haben möchte oder sich den anschauen möchte, ja, dann geht der dahin. Wenn die Eltern das wollen und der Spieler auch, dann kann der da mittrainieren. Und wir wollen eben auch keinem Spieler diese Möglichkeit nehmen, bei einem Bundesligisten zu trainieren und zu spielen. Weil irgendwann ist der Spieler erwachsen und dann kann er zumindest sagen, ich habe es mal erlebt, ich habe das mitgemacht, ich war da drin. Und es ist ja auch nicht alles schlecht, das ist ja auch eine tolle Zeit, die du hast. Du spielst tolle Turniere, du hast tolle Gegner, du hast ein tolles Umfeld, du siehst Fußballprofis, mit denen du vielleicht auch interagierst. Wenn ich in Mönchengladbach sehe, dass die Jugendkabinen neben der Profikabine sind, ja, das alles, was dir das gibt ja auch eine Menge fürs Leben. Das ist ja auch toll. Natürlich gibt es auch negative Seiten, wie immer, aber es gibt ja auch sehr, sehr viel Positives. So, und das nehmen die dann auch, können die mitnehmen.
Wenn eins eurer Kinder dann an so ein Leistungszentrum geht, nehmen wir hier FC Köln oder meinetwegen Gladbach, ja, große Rivalität, aber es sind beides gute Vereine. Wie sieht dann der Alltag aus? Ist das dann ein Fußballinternat mit 5-mal die Woche Training oder wie kann man sich das vorstellen in so einem Leistungszentrum?
Ja, also mit so einem Fußballinternat bin ich immer ganz vorsichtig. Also das Wichtigste, glaube ich auch, dass du musst ja psychisch sehr stabil sein. Also nichts toppt eine funktionierende Familie. Wenn du eine funktionierende Familie hast, mit Vater, Mutter, vielleicht Geschwistern, das ist unheimlich wichtig auch für deine persönliche Reife. Also bleib so lange wie möglich in deiner Familie, wenn diese Familie funktioniert. Und geh nicht irgendwo in ein Internat. So ist natürlich jetzt für ein Kind, das in Köln wohnt, dass ein Traum in der 1. FC Köln dich verpflichtet und du kannst dahin gefahren werden oder du kannst im Idealfall selber dahin fahren. Na, es gibt natürlich auch Fahrdienste, wobei dann diese Fahrdienste auch immer sowas sind, wenn du Pech hast, bist du am Ende der Kette. Das heißt, du fährst 2 Stunden durch die Gegend, bis du zu Hause bist. Deswegen ist das mit dem Fahrdienst auch immer ein bisschen vorsichtig zu genießen. Aber im Idealfall ist eben, du wohnst in der Stadt, der Verein will dich haben und du kannst dann dahin gehen. So, und du kannst zu Hause weiter wohnen. Das ist eigentlich das Allerbeste. Und dann bist du natürlich da. Also in den jüngeren Jahren trainieren die auch 4-mal die Woche, haben am Wochenende ihre Veranstaltungen. Das sind natürlich dann schon auch Veranstaltungen, gerade jetzt auch im Winter. Da sind dann Hallenturniere, da bist du in der ganzen Republik unterwegs. Ja, da bist du das Wochenende einfach weg, vielleicht auch mal ohne Eltern. Das musst du natürlich auch erstmal, kannst du das oder kannst du das noch nicht? Und dann gibt es irgendwann auch diese ganzen Nachwuchsligen. Dann spielst du eben, wenn du beim 1. FC Köln spielst, unter Umständen vielleicht auch gegen Arminia Bielefeld. Und dann fährst du da eben am Samstag nach Bielefeld. Und vielleicht fährst du da auch hin und sitzt dann 90 Minuten. Oder dann, wenn du 70 Minuten spielst, 60 Minuten, je nachdem, wie die Spielzeit ist, sitzt du 60 Minuten auf der Bank und fährst wieder nach Hause, ist der ganze Samstag weg. Und du hast noch nicht mal Fußball gespielt. Sowas kann natürlich passieren. Aber dann spielst du natürlich auf einem anderen Niveau Fußball. So, wobei auch da wieder die Frage ist, die dann ich immer stelle, wie lange kannst du, spielst du dann auf deinem höchsten Leistungsniveau? Wenn du diese Spiele anschaust, ob das jetzt Junioren-Bundesliga ist oder auch diese Nachwuchsliga hier in NRW, das ist schon richtig guter Sport, das ist richtig klasse, aber wie lange macht dein Körper das mit, dass du auf deinem höchsten Niveau Fußball spielst? In anderen Sportarten trainierst du einmal für Olympia, dann nimmst du die Olympiade mit und dann war es das. Das muss man auch immer berücksichtigen, ja, weil eigentlich sollst du ja so mit 18 oder 20 Jahren musst du ganz oben sein, dann musst du deinen Peak haben und den bringt dir nichts, wenn du den mit 15 hast und dann kommt nichts mehr.
Das ist natürlich auch eine sehr, ja, teilweise unfaire Schicksalsgeschichte, sage ich mal, Verletzung, ne? Also du kannst eher ein Top-Spieler sein, technisch, taktisch, charakterlich topfit und dann haut es dir mit 17 irgendwie das Knie kaputt aus irgendeinem Grund oder so, ne?
Ja, da, also wenn du Sport treibst, kann man sich verletzen. Das ist irgendwo mit eingepreist, das muss man wissen. Das kann brutal sein. Da sind auch schon Karrieren kaputt gegangen, dass du auf einmal einen Knorpelschaden hast. So, und dann im Knie und dann kannst du nicht mehr Fußball spielen. Deswegen eben bei uns auch an erster Stelle das Menschliche, an zweiter Stelle das Schulische und an dritter Stelle das Fußballerische. Ja, also, und ich muss auch allen Eltern, die verantwortungsvoll mit ihren Kindern umgehen wollen, das unterstelle ich jetzt mal allen, musst du die Schule in den Vordergrund schieben, weil das kann ganz schnell passieren. Da wirst du zusammengetreten oder noch nicht mal das. Also wir haben hier schon Verletzungen gehabt, wo einfach der Schuh hängen geblieben ist in einem Kunstrasen, wo du dir das Knie verdreht hast und das ganze Knie war zerfetzt. Ja, da war noch nicht mal ein Gegner dabei. das ist dann schon wirklich, das ist dann schon Schicksal. Aber ich sage auch, ich habe auch Menschen erlebt, die haben auf einmal einen Hirnschlag gekriegt und dann war es auch vorbei. Also Leben ist gefährlich, wir haben es uns relativ sicher gemacht, aber das Leben beinhaltet doch eine ganze Menge Gefahren.
Ja, jetzt wollte ich gerade, woran wollte ich anknüpfen? An einerseits über die Schuhe, das fand ich ganz spannend. Da hattest du mal einen Vortrag gehalten, was die richtigen Schuhe sind. Lass uns das mal mitnehmen, weil da gibt es, glaube ich, eine große Diskrepanz zwischen dem, was Kinder für richtig erachten, welchen Schuh sie haben möchten, und was du mit deinem Fachwissen sagst, was eigentlich der richtige Schuh wäre, was auch ganz viel damit zu tun hat, dass ihr auf Kunstrasen spielt. Kannst du da einmal kurz einsteigen, was gute Schuhe sind, für welchen Untergrund und ja, was Kinder haben wollen und was du eigentlich empfiehlst?
Ja, das ist natürlich eine riesen Industrie geworden, die Schuhe. Und man sieht ja auch, die Fußballprofis haben alle 2-3 Monate neue Schuhe und dann wollen die Kinder die natürlich auch haben. So, ich sag mal, die Farbe der Schuhe ist eigentlich noch relativ egal. Wichtig ist, was ist drunter unter den Schuhen. So, und man muss bedenken, diese Schuhe, die Profis tragen, die spielen auf den besten, bestgepflegtesten Rasenplätzen, die es gibt. Die haben Top-Bedingungen. Das hat kein Jugendspieler, auch in einem Leistungszentrum nicht. So, und dann, klar, wir müssen auf Kunstrasenplätzen spielen, weil du hast, sonst hättest du jetzt bei der Witterung, die wir aktuell jetzt hier im Winter in Köln haben, könntest du ja 4-5 Monate überhaupt nichts machen, wenn du auf Rasen spielen würdest. Da würdest du ja wegschwimmen, das wäre eine Schlammschlacht. So, das heißt, wir spielen auf Kunstrasenplätzen. Da ist die Entwicklung ja auch schon ziemlich weit. Trotzdem kannst du da nicht mit Schuhen spielen, die der Ronaldo mit seiner Muskulatur auf den besten Rasenplätzen trägt. So, deswegen sage ich immer, bei trockener Witterung Multinockenschuhe. Mögen die Kinder nicht so gerne, weil die auch nicht so den Halt vielleicht haben. Aber bei trockener Witterung Multinockenschuhe, weil diese Schuhe drehen und die reichen vollkommen aus vom Halt her. Und natürlich auch die Belastung, weil du viele Nocken drunter hast, ist natürlich die Belastung, die punktuelle Belastung viel geringer, als wenn du vielleicht nur 8 Nocken darunter hast. So, sollte es nass sein, bieten sich Nockenschuhe an mit runden Nocken. Nicht mit länglichen, nicht mit dreieckigen oder sonst irgendwas, sondern mit runden Nocken. Und zwar möglichst viele. Möglichst viele Nocken darunter. Und auch gar nicht so lang, brauchst du nämlich gar nicht bei den Kunstrasenplätzen. So, und was ich hier sehe, ist eben ganz oft diese länglichen Nocken oder auch dreieckige, wo ich dann immer die Leute frage, was dreht denn besser? Was Langes, was Eckiges oder was Rundes? Was dreht am besten? Ja, was Rundes, sage ich ja. Und wieso hast du dann das an? Ist doch klar, dass du damit hängen bleibst, vor allem wenn es trocken ist, wenn die Rasenplätze sehr, sehr stumpf sind. Ja, und dann gibt es jetzt ja auch noch diese Strumpfschuhe, wo da noch so ein Strumpf dran ist, der über den Knöchel geht. Auch das sehe ich sehr, sehr kritisch, weil das ja irgendwo einen Halt simuliert und dann deine Haltemuskulatur im Sprunggelenk schwächt. Also auch das, nichts mit Socken, ganz normale Schuhe, wenn es geht, Lederschuhe. Und eben schauen, was ist da drunter, Multinocken oder viele runde Nocken.
Ja, das ist schwierig, den Kindern zu vermitteln, weil ich habe das ja bei meinen beiden Jungs mitgekriegt. Ne? Die wollen das fancy Ding, was mittlerweile so rosa, lila sind die alle, dann steht da CR7 drauf oder sonst was und die haben dann eben diese wenigen dreieckigen oder länglichen Stollen oder Nocken oder wie du das nennst, ne? Und ich zum Beispiel habe einfach die von Adidas, die langweiligen schwarz-weißen, wo wirklich 50 Nocken drunter sind. Das wäre, glaube ich, so der ideale Schuh, ja? Aber das trägt dann halt so ein langweiliger Boomer-Papa wie ich und der hat dann auch nicht so einen schicken Socken dran irgendwie. Also kein einziger dieser Jungs hat eigentlich die perfekten Schuhe getragen, ne? Aber dann bleibst du halt im schlimmsten Fall hängen und verdrehst dir das Knie, oder?
Ja, und ich sag, die gibt es ja inzwischen auch in bunt. Also selbst den Copa Mundial Team, von dem redest du ja, den trage ich auch, ja. Den gibt es inzwischen sogar in weiß. Habe ich auch mal so kurz überlegt, habe ich gesagt, nee, kannst ja keinen weißen Fußballschuh, also in unserer Generation, Peter, geht das nicht, kannst keinen weißen Fußballschuh tragen. Aber bei den Jungen, die gibt es ja inzwischen sogar mehrfarbig. Ja, auch von anderen Firmen gibt es die mehrfarbig. Und ich sage auch den Leuten, fahrt zum Decathlon, die haben diese Schuhe. Die haben die auch in verschiedenen Farben. Und das sind die besten Schuhe für die Gelenke, für die Füße eurer Kinder. Und die, mit denen ihr die Verletzungsgefahr schon deutlich runterschraubt und auch diese Überlastungsschäden deutlich reduziert. Ja, ich sage nur, Morbus Schlatter ist so ein Thema. Ja, hier Schienbeinköpfchen. Kriegt jeder mal mit. Ja? So, und dann überleg mal, wenn du jetzt mit den Schuhen, die du gerade beschrieben hast, mit diesen länglichen Stollen drunter, wenn du mit denen irgendwo abstoppst, was da für eine Belastung wirkt. Oder wenn du Multinocken anhast, was da für eine Belastung, wo ist die höhere Belastung? So, und wenn du das dadurch schon mal reduzieren kannst. Also es ist ein Rat, ich verpflichte niemanden dazu. Und ich habe es auch wirklich hier erlebt. Wir hatten einen Jungen im Probetraining, der hatte die tollsten Fußballschuhe an, riesen Nocken drunter. Es war nur Aufwärmen. Und der macht die Zidane-Rolle auf den Ball, landet im Boden, Schuh bleibt stehen, Körper dreht weiter, Kniescheibe gebrochen. Ganz böse Verletzung. Ein Jahr raus, kommt dann operiert nach einem Jahr zurück, hat die gleichen Schuhe wieder an. Und ich habe ihm einen Vortrag dazu gehalten, auch dem Vater. Er hat die gleichen Schuhe wieder an. Ja, dann kannst du halt irgendwann auch nicht mehr helfen.
Ja.
Aber ich kann dazu raten zumindest. Ich kann raten, das muss ich. Ich muss den Hinweis geben.
Ja. Ja, so ist es wahrscheinlich. Ne? Man kann niemanden dazu prügeln, aber man kann positiv beraten. Wenn wir jetzt mal von dem Schuhwerk, ist ja eins der wichtigsten Arbeitsinstrumente eines Fußballspielers. Wenn wir, das haben wir jetzt gerade, glaube ich, gut behandelt. Ja, die Empfehlung von dir ist eindeutig, diese Multinockenschuhe zu kaufen, weil es eben auf Kunstrasen ist.
Oder Nockenschuhe, wenn nass ist, Nockenschuhe mit möglichst vielen Nocken drunter. Runde. Die zwei Punkte.
Okay. Dann Thema Ernährung. Ist das bei euch auch ein Punkt, dass ihr probiert, den Kindern, den Jugendlichen irgendwie eine vernünftige Ernährung mitzugeben?
Ja, also wir haben ja einen Athletiktrainer, den Alexander Kuhnert, der auch schon seit, ich kenne den natürlich auch nach 24 Jahren oder 25 Jahre arbeiten wir zusammen, der da Sachen macht, wo wir auch immer, wir hatten auch einen Langzeitpraktikanten hier, der auch Ernährungscoach studiert hat, der dann hier eine ganze Menge gemacht hat. Problem ist oft, dass dieses Ernährungsthema ein bisschen abgehoben ist und dann hörst du viel über Proteine und Kohlenhydrate und Fette. Und ich sage immer, ja, am Ende des Tages weiß ich aber immer noch nicht, was muss ich denn jetzt essen? Wo ist es denn jetzt drin? Ja, in Hülsenfrüchten. Ja, Hülsenfrüchte, was sind Hülsen? Sag mir doch bitte mal, was frühstücke ich, was esse ich zum Mittag, was esse ich zum Abend? Auf der anderen Seite denke ich auch, wir alle wissen, was ist gut, was ist nicht gut. Das wissen wir alle. So, ja, und du weißt, dass halt die Tafel Schokolade jetzt so medium ist und vielleicht der Teller Brokkoli halt ein bisschen besser ist. Ja, oder statt Gummibärchen mal einen Apfel zu essen. So, ich habe mal einen Ernährungsberater, der hat das auch für uns gemacht, der hat mal gesagt, alles das, was vom Feld kommt, ist gut und alles das, was aus dem Stall kommt, ist nicht so gut. Wobei, es zählt jetzt nicht die Kuh, die auf dem Feld steht. Die gehört zum Stall. Ja, also alles, was irgendwo vom Feld kommt, ist gut und was aus dem Stall kommt, ist nicht so gut. Das sollte man ein bisschen reduzieren. Dann gibt es diese Ernährungspyramide, die ist eigentlich auch ganz gut, die kriegen unsere Spieler auch. Da gibt es so eine Pyramide, da ist in der Spitze eben das, was du sehr wenig essen sollst und unten ist dann so eine breite Basis, Vollkornprodukte und so, was du eben mehr essen musst. Wobei ich auch sage, wisst ihr Jungs, mal Süßigkeiten zu essen, Schokoriegel am Tag und mal einen Keks zu essen, mal einen Kuchen zu essen, mal zu McDonald's zu gehen, ist überhaupt kein Problem. Aber vielleicht nicht direkt nach der Belastung. Also wenn mir Eltern sagen, ja, nach dem Spiel fahren wir zu McDonald's mit dem, kriegt er eine Belohnung, dann fahren wir zu McDonald's, dann sage ich, ah, können wir nicht nach dem Spiel vielleicht dann was Vernünftiges essen, wo der Körper wirklich jetzt alle ist und was Nährstoffe braucht, damit er sich schnell regeneriert, damit er das, was ja eigentlich jetzt durch die Belastung kaputt gegangen ist, schnell wieder aufbauen kann. Mach doch dann den McDonald's vielleicht am trainingsfreien Tag. Da wäre mir deutlich lieber. Ja, ich würde es nie verbieten oder sonst was, aber da kann man natürlich beraten, dann zur Seite stehen. Und ansonsten auch, Leute, ihr wisst doch, was ist gut, was ist nicht so gut. Schaut doch drauf, dass es ausgewogen ist. Aber auch da, also Verbote bringen gar nichts. Also Jugendlichen zu sagen, du darfst nicht zu McDonald's, das ist Kokolores. Sondern ihnen beibringen, mach es vielleicht nicht jeden Tag. Vielleicht einmal, zweimal im Monat, das ist überhaupt kein Problem.
Ja. Merkst du so einen positiven Effekt, dass Profisport oder Leistungssport, sage ich mal, auf dem Niveau, wie ihr das mit den Kindern betreibt, dass das irgendwie auch vor Drogen schützt? Also ich habe zum Beispiel 13 Jahre von meinem 6. bis zum 19. Lebensjahr habe ich Handball gespielt. Das war nicht professionell. Wir waren gut, ja, aber das war kein Leistungssport und du konntest dich am Freitag, konntest du dir gottlos die Festplatte löschen und standst dann am Samstag einfach 60 Minuten mit Fahne auf dem Platz oder so. Funktioniert das auf eurem Niveau auch noch oder schützt das schon auf eine gewisse Art und Weise vor Exzessen?
Also ich stelle immer fest, dass die Spieler, die Sport machen, nicht nur bei uns, sondern generell, die wirklich ambitioniert Sport treiben, einfach andere Typen sind. Die können dir in die Augen schauen, die sind blickfest, Die haben ein selbstbewusstes Auftreten. Die haben eine Aufgabe. Und es ist definitiv so, die Jungs, die dieses Programm hier bei uns machen, mit 3 bis 4 Mal die Woche Training, mit Spiel am Wochenende, die haben auch Wochenende ihre Aufgabe, die wollen spielen. Die sind auch, die wollen das ja auch, die wollen auch weiterkommen da drin. Die haben keine Zeit dafür. Die haben keine Zeit, saufen zu gehen. Die haben keine Zeit, rauchen zu gehen. Das machen sie nicht, weil sie ja das erreichen wollen. Die sind nicht am Hauptbahnhof. Ich meine, geh mal in Köln über den Hauptbahnhof, schau mal, was da, welche Altersklassen da abhängen. Das machen die nicht. Also das schützt definitiv davor. Ich habe das bei unserem eigenen Sohn erlebt. Die anderen fingen dann an mit Zigaretten, die fingen an mit Alkohol, fanden das ganz toll. Gut, meine Frau und ich, wir trinken eh keinen Alkohol, deswegen kannte er das von zu Hause nicht. Aber er hatte auch nie das Bedürfnis. Inzwischen trinkt er auch mal ein Bier und auch mal ein Weinchen. Er ist jetzt erwachsen, der ist über 30, also alles gut. Aber er hatte nie als Jugendlicher das Bedürfnis, sich da, wie du gesagt hast, die Festplatte zu löschen. Weil er musste ja fit sein und musste ja dann Fußball spielen. Trotzdem hat er mit Freunden was gemacht. Aber ich habe den in meinem Leben noch nie betrunken zum Beispiel erlebt. Und das ist schon auch was, was dieses Pensum, was die hier fahren, was davor definitiv schützt.
Das ist generell ein wichtiger Punkt. Aufgabe im Leben, glaube ich, schützt vor Drogen. Würde ich mal ganz pauschal sagen. Meine Aufgabe zum Beispiel ist Arbeit und Familie. Und wie du es sagtest, ich habe gar nicht die Zeit dafür. Denn wenn ich jetzt irgendwie am Freitagabend oder am Samstagabend übertreibe, dann ist es den Kindern vollkommen egal. Ab 7 Uhr ist hier wieder Programm. Ich habe einfach keine Zeit und ich habe auch gar keine Lust mehr darauf irgendwie, weil ich Sachen habe, die einfach viel spannender sind.
Das ist es, glaube ich, dass du, das ist auch nur so eine Aussage, die ich treffe, ich sage, Fußball an sich ist ja was Tolles und macht Riesenspaß. Also eigentlich musst du sie ja nur Fußball spielen lassen, dann haben die ihren Spaß. Du musst als Trainer gar nicht groß was machen, weil Fußball per se halt einfach schon geil ist. Es gibt nur so viele, die den Fußball irgendwie kaputt machen können, was ich immer nicht verstehe, weil es ist ja ganz einfach. Mach 2 Teams, schmeiß einen Ball in die Mitte, 2 Tore und ab geht's, dann haben die ihren Spaß. Ja, und wir haben ja unseren Kunstrasenkäfig hier direkt am Stadion, kennst du ja auch. Das sind so 2 Kleinspielfelder von jeweils 20 mal 40 Metern. Wenn wir da jetzt gerade bei diesen Witterungsbedingungen, die wir hatten mit Schnee, also wir haben unseren Käfig freigeräumt, wir konnten dort trainieren, haben natürlich hauptsächlich 4 gegen 4, 5 gegen 5 gespielt. Es war nicht ein Spieler dabei, der gesagt hat, ey, so ein Scheiß, ich habe keinen Bock. Da war ein Feuer drin, die haben einen Spaß gehabt, die haben da gespielt. Ja, und wie du jetzt richtig sagst, wieso muss ich denn dann noch Drogen nehmen? Das ist doch viel geiler. Ich habe doch meine Aufgabe, ich habe meine Sache, die mir Spaß macht.
Ja, du hast jetzt schon mehrfach dieses Trainingsgelände angesprochen. Ich habe das ja monatelang, 1,5 Jahre lang habe ich das mitbekommen. Und ich finde, es ist ein ganz faszinierender, wunderbarer Ort. Da ist das ganze Gelände brummt und summt von unterschiedlichen Gruppen, Altersgruppen, Trainern mit verschiedenen Technikelementen und alle sind begeistert und spielen Fußball. Das ist wirklich schön mit anzusehen. Insofern klare Empfehlung, ja, guckt euch gerne mal die Taxofit Fußballschule an, wenn euer Kind ein bisschen ambitionierter ist und hier aus dem Raum Köln kommt. Jetzt eine Frage an dich, Klaus. Wenn du in der deutschen Fußballjugendarbeit etwas verändern könntest. Du bist König von Deutschland, DFB-Chef, und du dürftest etwas in der Jugendarbeit verändern. Was wäre das?
Vielleicht einmal noch zu dem zurück, was du gesagt hast über den Sportpark hier in Köln, in Köln-Müngersdorf, um auch mal eine Lanze für die Stadt Köln zu brechen. Man muss sich mal in Deutschland umgucken, wo es sowas gibt wie hier die Jahnwiese. Eine riesige Rasenfläche, direkt am Stadion, wo man einfach kicken kann, wo man einfach hingehen kann und Fußball spielen kann, wo verschiedenste Minitore an der Bande festgeschlossen sind, wo einfach die Gruppen kommen, sich ihr Tor losmachen und dann kicken die einfach. Dass also sowas in einer Großstadt hier direkt an einem Stadion möglich ist, ist ja wirklich eine tolle Sache. Und das macht auch die Atmosphäre dieses Sportparks Müngersdorf hier aus. Ne? So, ja, wenn ich jetzt Fußballkönig von Deutschland wäre, sagen wir mal nicht DFB-Präsident, weiß ich gar nicht, ob ich das will. Also ich glaube, dass wir haben in Deutschland massenhaft Fußballtalente. Das stelle ich immer wieder fest, wenn wir Ferienkurse haben. Wir haben so viel Fußballtalent hier, also es mangelt uns nicht an Fußballtalent. Und gefühlt, jeder Junge spielt Fußball in Deutschland, weil das ist halt nun mal hier der Sport. Ja? Ich meine, wenn du in Österreich wohnst, dann machst du vielleicht Skifahren oder Mountainbiken, ja, weil du da die Möglichkeit zu hast. Aber in Deutschland ist es eben in den Städten, was machst du, ist halt nun mal nur Fußball. So, also jeder spielt Fußball und wir haben so viele Talente, da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Was wir auch haben, ist, wir haben wahnsinnig viele Supertrainer. Unsere Trainerausbildung ist weltweit hoch anerkannt. Das ist weltweit mit die beste Trainerausbildung, die der DFB anbietet. Die sie jetzt auch wieder reformiert haben, die sie modernisiert haben. Also richtig gut. Ja, ich selber bin auch beim Bund Deutscher Fußballlehrer noch jetzt da in der Verbandsgruppe Nordrhein als Vizepräsident tätig, was wir da auch an Fortbildungen anbieten. Also es ist bombastisch. Also wirklich richtig gut. So, warum sind diese Trainer nicht tätig? Also 70% der Mitglieder, zum Beispiel beim Bund Deutscher Fußballlehrer, sind im Fußball aktuell nicht tätig. Die sind natürlich nicht tätig, weil die sind hochqualifiziert. Aber gehen dann zum Verein und dann wird gesagt, ja, kriegst 100 Euro im Monat. Für diese 100 Euro werden die immer nicht arbeiten. Und ich glaube, was wir ändern müssen ist, und was bewusst sein muss, Fußball kostet Geld. Wenn du das machen willst, so wie du das hier bei uns gemacht hast, ihr habt dann auch diese Gebühr bezahlt und wusstet, mein Sohn lernt was und der ist gut betreut. Und es ist auch so, dass die Eltern ja bereit sind, das zu bezahlen. Also ich sehe das ja, wie viele hier zu uns wollen und die bezahlen dieses Geld. Da war auch mal ein Vater, der hat gesagt, weißt du Klaus, wenn ich 5-mal die Woche für meinen Sohn eine Freizeitbeschäftigung organisieren muss, kostet mich das deutlich mehr als 109 Euro im Monat. Deswegen, ey, ich bin euch dankbar. Es ist super, der ist super betreut, alles klasse. Und ich glaube, wir müssen da auch vom DFB aus und auch die Vereine müssen einfach sagen, pass mal auf, bei uns kostet das im Monat die Summe X, muss ja nicht 109 sein, aber vielleicht sind es 80 Euro oder bei dem anderen sind es 150 Euro. Dafür hast du dann aber auch B-Lizenztrainer, A-Lizenztrainer, die sich um die Spieler kümmern, die diese Spieler ausbilden, die diesen Spielern auch entsprechend was mitgeben. Du brauchst qualifiziertes Personal. Leider, und das finde ich so schade in Deutschland, ist alles das, was sich irgendwo um den Menschen dreht, zu wenig wert. Also Ausbildung ist nichts wert, darf nichts kosten. Altenpflege darf nichts kosten, ist nichts wert. Krankenpflege, ganz schlimm. Ja, also bei Corona sind wir alle rausgegangen, haben für die Krankenpfleger geklatscht und jetzt die schuften sich kaputt. Aber irgendwo ist es ja nichts wert. Und eigentlich ist das doch das Wichtigste. Ja, und Jugend zu fördern, Jugend auszubilden. Und selbst wenn jetzt jemand dabei ist, der sich diese 109 Euro nicht leisten kann, weil er arbeitslos ist, weil er wirklich in schwierigen Bedingungen lebt, und der Junge ist trotzdem gut, dann findet man immer Wege und Möglichkeiten, dieses Kind zu fördern, dass es eben auch das machen kann. Und da haben wir auch ein Beispiel hier bei uns in der Fußballschule vor vielen, vielen Jahren. War ein Vater, Flüchtling, war mit seiner Familie hier. Die Jungs waren beide richtig gute Fußballer. Wir haben die beide aufgenommen. Und der Vater hat sich um unseren Kunstrasenkäfig gekümmert, dass der immer bespielbar ist. Von Laub befreit, von Schnee befreit, von Eis befreit. Und du konntest nachher, wenn der da war, von diesem Platz essen. Der hat das Picobello gemacht, weil es seine Leidenschaft war, weil er Fußballer war, weil er das für die Kinder gemacht hat. Und das hat er für uns gemacht und dafür haben die Kinder dann eher eben für 5 Euro im Monat gespielt. So, also die Möglichkeiten gibt es immer. Aber ich bin davon überzeugt, wir müssen das Personal, was wir haben, das gut ausgebildete Personal, das müssen wir bezahlen. Und dann können wir auch die vielen Talente, die wir in Deutschland haben, entsprechend fördern.
Ihr habt, glaube ich, auch einen Förderverein oder einen Fördertopf für eben Familien, die dann hier in Köln, nennt man das, glaube ich, Kölnpass, oder die von Transferleistungen leben, dass die ihre Kinder trotzdem zu euch schicken können, glaube ich, ne?
Ja, also wir haben einen Förderverein, da sind verschiedenste Menschen aus welchen Motiven auch immer Mitglied, weil sie sagen, ach komm, ich bezahle da 10 Euro im Monat rein oder 20 Euro im Monat rein und dafür können wir dann eben Spieler, die sich das hier nicht leisten können, unterstützen. Oder wir haben auch so einen Geschwisterrabatt dann im Verein bei uns, dass dann, wenn du dann mit 2 oder 3 Kindern hier bist oder so wie du, Großfamilie, 4 Kinder hier hast, dass das eben bezahlbar bleibt. Oder eben auch Leute, die sich das dann eben so nicht leisten können, wo wir aber sagen, der Junge kann hier absolut spielen, dass wir den unterstützen. Das haben wir. Wobei keiner umsonst hier sein kann. Also ein bisschen was musst du immer dazu beitragen. Das ist aber dann auch überhaupt kein Problem.
Okay, wunderbar. An dieser Stelle einmal an dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, die Bitte, wenn dir dieser Podcast bis hierhin gefallen hat, wenn dir diese Folge etwas gebracht hat, dann mach mal kurz auf Pause und lass mir eine 5-Sterne-Bewertung da. Gerne kannst du auch kommentieren. Ich freue mich über positive, kritische Kommentare oder teil diesen Podcast einfach mit irgendwelchen Menschen, von denen du denkst, dass es für sie wichtig ist, diese Folge hier mit Klaus über den Weg des Fußballprofis zu hören. Ja, Klaus, damit sind wir jetzt schon am Ende. Ich stelle zum Schluss immer eine Frage. Ganz unabhängig vom Fußball. Stell dir vor, es gibt ein Buch, das muss jeder Mensch auf der Welt besitzen, muss das lesen. Und auf der ersten Seite darfst du den ersten Satz schreiben. hast aber keinen Stift. Wo kriegst du den Stift her?
Wo kriege ich den Stift her? Ja, von meinem Schreibtisch, ne? Wobei.
Wunderbar. Wenn wir dieses Problem gelöst haben, dann jetzt der eigentlich wichtige Punkt. Wie lautet dieser erste Satz, den du in dieses weltweit verpflichtende Buch reinschreiben würdest?
Fußball ist ganz einfach, aber es gibt nichts Schwierigeres als einfachen Fußball.
Wunderbar. Damit danke ich dir, Klaus, nochmal ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, in meinem Podcast zu sein. Und euch da draußen an den digitalen Endgeräten danke ich ganz herzlich fürs Zuhören.